Heute bin ich, die im Podcast ist. Ariana hat mir nämlich ein Stück American, New York Cheesecake hast du mir gebracht.
Ja, das ist ein großer Unterschied, denn New York ist keine Stadt in Amerika.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich esse das. Ich fühle mich kosmopolitisch.
Ja? Wie eine moderne Frau?
New Yorkerisch.
Super.
Du kannst mich Carrie nennen ab heute. Carrie Bradshaw.
I call you Carrie. Carrie, do you wanna, was heißt denn anstoßen auf Englisch? Beat on, oder?
Beat on.
Genau. Do you wanna beat on with me?
Yeah.
To beer. Oh, nice.
Herzlich willkommen zu Herrengedeck.
Podcast. Und vor allem jetzt wieder der lange. Letzten Samstag hatten wir eine kurze Folge. Mm. Unsere weltberühmte Neuheit, der kurze. Immer im Wechsel mit der Lange. Ist das so ein bisschen auf die Länge? Kommt es ja eigentlich nicht an, sagt man beim Podcast halt schon.
Ja, beides gleich gut.
Mhm.
Aber doch, dennoch.
So würde ich auch sagen.
Du, ich würde mir noch mal ganz kurz einen Energy Drink hier aufmachen.
Mach das doch. Ist ja, deine Sucht ist ja mittlerweile stadtbekannt. Nicht nur in Parchim, sondern auch in Berlin. Und in der Zeit kann ich mir, wo ich gerade so schön unsere Titelmelodie gepfiffen habe, die Idee...
Ach, das war die Titelmelodie, die du gerade gepfiffen hast?
Ja, unser Intro eigentlich.
Ach so. Ja. Puh, hat man gar nicht so gut erkannt. Nee,
kein Problem, du. Wobei ich normalerweise mit meinem Mund sehr gut umgehen kann,
so.
Möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ein Freund von mir hatte die tolle Idee, warum wir denn nicht mal unser Intro von Kammermusikern spielen lassen. Das finde ich eine tolle Idee. Weißt du, so mit ein paar Streichern, vielleicht einer großen Orgel, vielleicht so ein paar afrikanische Tambas, Bongos, genau. Dann jemand mit einer Triangel, vielleicht Bushido mit einer Triangel.
Mhm. Und Sido mit dem Becken.
So, mit seinem Becken, so mit seiner Hüfte kann er dann dazu so kreisen.
Ja.
Nee, aber ich stelle mir das toll vor. Wir könnten jetzt entweder
Kennst du irgendwie Kammermusiker, die das für uns machen können?
Wir könnten in Berlin in der Philharmonie anfragen, gleich ganz weit oben
meinst
einsteigen.
Meinst du, das wird was?
Oder wir fragen unsere Hörer. Weil ich weiß, ganz oft haben uns schon Hörer geschrieben, dass sie irgendwie Instrumente spielen.
Weißt du noch, genau, als ich mal gesagt habe, dass ich so Blasinstrumente so ein bisschen eklig finde, weil ich mir das vorstelle, Mann, weil ich jetzt Blas gesagt habe oder was. Na. Du bist einfach.
Ich bin sehr einfach und flach.
Jedenfalls habe ich doch da gesagt, dass mich das ein bisschen anekelt, weil ich mir vorstelle, da hast du viel Sabber drin. Und da haben ganz viele gesagt, ich spiele Querflöte, ich spiele Trompete.
Ich spiele Geige
und ich weiß genau, da ist keine Flüssigkeit drin.
Das ist nur Kondensflüssigkeit in der Geige. Mhm. Genau. Und ja, vielleicht sind unter unseren Hörern, sagen wir mal, ich kenne mich mit Musik da nicht so gut aus, da habe ich von Tuten und Blasen keine Ahnung, wie viele Instrumente man dafür braucht, aber vielleicht so fünf. Guck mal.
Haben wir beide gleichzeitig
gesagt. Ja, wir sind beide gleich dumm.
Ja.
Wir sagen beide fünf Instrumente, aber wenn ihr euch bei uns meldet und einer von euch ist super schlau und sagt irgendwie, ja, die Geschwindigkeit ist 165 mph oder so und in der
von was?
Von unserem Intro.
Ach so.
Und dann wissen die anderen, okay, in der Geschwindigkeit muss ich es spielen, dann müssen nämlich nicht alle an einem Ort zusammenkommen.
Sondern schicken uns eine WhatsApp-Voice-Mail.
Genau, eine Sprachnachricht bei WhatsApp, genau, mit ihrer Aufnahme. Oder natürlich, es melden sich nur Leute aus dem Bereich Berlin. Das wäre perfekt.
Und die treffen sich dann. Aber wir haben damit nichts zu tun.
Na, wir müssen dirigieren quasi.
Wir beide?
Ja, schon. Okay. Mit einer Zigarette ist es so unser Dirigierstab. Und dann, genau, oder mit einer Bierflasche würden wir dirigieren.
Finde ich gut, das ist eine sehr gute Idee. Meldet euch, Leute, meldet euch einfach.
Stelle ich mir sehr schön vor.
Ich auch.
Wir können ja eine klassische Version machen und so eine Death-Metal-Version irgendwie. Und dann Herrengedeck, der Podcast!
Okay, wow.
Rammstein oder Kiss. Und dann würden wir auch so die Zungen rausstrecken wie bei Kiss und würden uns vorher so mit Concealer, so diese weißen Sachen ins Gesicht malen.
Ja.
Würden wir von Dagi B oder Bibi's Beauty Palace
und so mit Kunstblut im Mund rumschreien.
Genau, würden uns noch ein Tutorial von denen vorher angucken, wie wir uns da schminken müssen als Kiss.
How to look like Kiss?
Kiss, genau.
Ja.
Genau.
Gibt's ja viele.
Von den beiden auch.
Und
ne?
Von Dagi B.
Ja.
Ja.
Ich glaube, Dagi B ist, hat sich ja auch spezialisiert auf
Metal-Make-up.
Metal-Make-up ist
Metal-Make-up.
Ja.
Ja.
Das wäre doch eigentlich eine schöne Kategorie, die wir beide ins Leben rufen könnten.
Wollen wir beide einen YouTube-Kanal machen, wo wir nur Metal-Make-up vorstellen?
Finde ich super.
Ja.
Manchmal, das ist mir auch aufgefallen, sind diese Rockmusiker, wenn die dann ihre Auftritte hatten, haben so ganz nass geschwitzte Haare. Die sind ja immer alle sehr lang und lockig. Also nicht die Männer, sondern die Haare.
Ja.
Dann haben die so lange, lockige, nasse Haare und ganz dolle Augenringe, weil die schminken sich ja jetzt auch nicht nach oder so, weil die halt so krass touren und so ein krasses
Leben
haben.
Und dass wir mit denen auf Tour gehen und die immer nachschminken?
Nee, aber wir könnten uns zum Beispiel, das wäre auch eine Musikrichtung, die wir schminken könnten.
Nasse Haare?
Ja, genau, so Wetlook-Haare.
Klingt ja erstmal ein bisschen, wie soll ich sagen, so nasse, ja, ja, so nasse Haare. Aber eine Freundin von mir, die hört halt so richtig gerne so Metal-Zeug und fährt auch immer, wie heißt denn dieses, Wacken, zum Wacken-Festival und so. Und sie hat gesagt, da haben ja irgendwie alle Männer längere Haare als sie und machen dann hier dieses Headbanging oder wie das heißt. Und sie hat gesagt, es riecht immer komplett in den Konzertsälen nach Shampoo und Conditioner.
Wirklich? Hätte ich jetzt gedacht, nach Schweiß.
Hat sie gesagt, dass sie wohl auch sehr ihre Haare pflegen, mit P vorne.
Mit P vorne, ja. Haare pflegen. Du, ich habe in letzter Zeit
Also falls ihr Metal-Jungs seid mit langen Haaren, riecht das nach Apfel? Ja oder nein?
Nein. Wir haben ja eine Band, die uns die Picture Books.
Die Picture Books.
Die auch immer auf Weltreise sind, die, glaube ich, gerade unfassbar viel unterwegs. Hören uns immer im Tourbus, haben sie uns mal verraten.
Die könnten sich doch jetzt mal melden und sagen, ob deren Haare nach Kokos-Conditioner riechen.
Jungs, wenn ihr diese Folge hört, sagt uns bitte Bescheid. Wir posten es und verlinken alle Beauty-Marken, die es gibt. Und dann werdet ihr vielleicht gesponsert ab jetzt von denen. Klasse Idee, oder?
Klasse.
Super.
Klasse.
So, diese Folge wird allerdings noch nicht von einem Beauty-Produkt präsentiert, dafür aber vom
von
eigentlich...
Von was anderem cool.
Von was noch coolerem. Und zwar eigentlich vom bekanntesten und coolsten Online-Sneaker-Store, den es auf der ganzen Welt im ganzen Sonnensystem gibt.
Im ganzen Sonnensystem?
Würde ich schon sagen.
Ist es Asphaltgold?
Es ist Asphaltgold, tatsächlich, ja. Diesen Online-Sneaker-Store solltet ihr, wenn ihr ihn nicht kennt, euch auf jeden Fall mal angucken. Denn die Jungs und Mädels haben eigentlich, würde ich sagen, so ziemlich...
Die haben Ahnung von Tuten und Blasen.
Das und von Schuhen. Denn jeden Sneaker, den es auf der Welt gibt...
Kennen die.
Und haben die vor allem. Ich glaube, wenn ihr im Internet guckt nach coolen Schuhen und sagt irgendwie, ey, der von Nike gefällt mir richtig gut, ich hätte den aber gerne in Neon-Pink mit schwarzen Schnürsenkeln, auf denen kleine Totenköpfe sind. Und den gibt es nirgendwo bei Asphaltgold, hundertprozentig haben die
den. So, das ist dann so ein Metal-Nike, ne?
Genau.
Mit den Totenköpfen.
Das ist die Limited Edition.
Ja.
Und wir haben ja in der letzten Folge gesagt, welcher unser Lieblingssneaker ist. Und den haben Asphaltgold auf ihrer Instagram-Seite gepostet und haben gesagt, wenn da so viele Hörer wie möglich von uns, von Herrengedeck, das Sneaker-Emoji drunter posten, dann
gibt es eine kleine Surprise.
Und eine ziemlich große eigentlich.
Es ist eine große.
Muss man sagen.
Wirklich. Das ist wirklich eine große Surprise. Ihr habt euch ins Zeug gelegt, deswegen habt ihr euch diese Surprise auch wahrlich verdient, wie man so schön sagt.
Kommt jetzt nicht so ein popliger 5-Euro-Gutschein. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich noch mal einen kleinen Trommelwirbel hier mit Bierflaschen machen.
Ja, kannst
sagen,
du das?
Oder?
Zeig mal. Geht.
So.
Ist mittelgut.
Asphaltgold will Danke sagen und zwar im ganz großen Stil. Ihr bekommt Hörer des Herrengedeck-Podcasts heute von Samstag, den 18. November um 12 Uhr bis morgen Sonntag 12 Uhr mittags, also genau 24 Stunden lang, 25% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Asphaltgold.
Alles.
Ja. Ihr könnt euer Weihnachtsgeschenk schon mal bestellen. Ihr könnt für euren Bruder, Mutter, für den Hund Schuhe bestellen. In
vier Stück?
Ja. Wenn ihr irgendwie Freunde habt, die gerade ein Baby bekommen haben, guckt nach der kleinsten Sneakergröße
bestellt.
Laura und ich werden da selber uns richtig ins Zeug legen.
Definitiv, definitiv.
Also ihr habt von heute 12 Uhr mittags bis morgen Sonntag, den 19. November 12 Uhr mittags, genau einen Tag lang Zeit mit dem Code Herrengedeck, also sehr, sehr einfach, euch so viele Schuhe wie möglich zu holen mit 25% auf alles.
Toll.
Finde ich super.
Das finde ich süß. Wollen wir bei uns reden?
Ja, wieder gerne mal, oder? Wir haben lange genug jetzt über Schuhe geredet.
Ist das eigentlich unsympathisch, wenn wir das sagen, dass wir über uns reden wollen? Nein, oder? Die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung. Die wissen ja, was sie sich hier antun, wenn die hier raufklicken.
Ich war jetzt schon öfter mal dabei, wenn jemand, mit dem ich entweder befreundet bin oder der uns gut kennt, jemand anderem Außenstehenden unseren Podcast erklärt hat. Und immer fällt dann dieses, die beiden reden eigentlich hauptsächlich über sich.
Und dann war es kurz still und dann ist einer gegangen.
Ja. Immer wenn jemand fragt, ach cool, ihr habt einen Podcast, was kommt denn da drin vor?
Ja, also puh.
Aktuelles Weltgeschehen, politischer Exkurs, sehr viel Wissen ist da drin. Ja, hauptsächlich geht es halt um uns. Aber Laura und ich, wir haben eine kleine Feststellung gemacht. Und zwar gibt es ein kleines Gadget, das wir beide an unserem Körper haben. Jetzt können alle mal kurz überlegen. Eigentlich ist es eher ein Defekt, den wir haben, ne?
Oh, das Gehirn?
Auch. And besides that, it's wir haben beide eine kleine Sehschwäche.
Kleines Gut.
Bei mir vor allem, glaube ich.
Wie viel Dioptrien hast du?
Minus 5,7. Auf dem einen Auge, auf dem anderen minus 5,5.
Ich habe minus 4. Ist auch nicht so wenig.
Und wir haben, glaube ich, beide, die Erde hat ja eine kleine Krümmung, die Erdkrümmung, und wir beide haben eine Hornhautverkrümmung.
Absolut.
Auch. Das kommt noch dazu.
Ja.
Also Laura und ich haben beide eine sehr, sehr große Sehschwäche. Und wir dachten, als unseren persönlichen Fakt werden wir heute beide mal diese wahnsinnig spannende Geschichte erzählen, diesen ersten Moment, wo wir erfahren haben in jungen Jahren, dass wir ein Sehhilfeinstrument benötigen.
So.
Und ich würde sagen, derjenige muss anfangen, der auch als erstes im Leben davon erfahren hat, dass er das gebraucht hat. Jetzt können wir mal kurz überlegen. Weißt du noch, wie alt du ungefähr warst? Ich glaube, ich war in der ersten oder in der zweiten Klasse.
Oh, nee, da kannst du direkt anfangen.
Wirklich? Wann war es bei dir?
Bei mir war es, ich glaube, mit 13.
Oh, okay. Dann war ich tatsächlich früher geschädigt als du. Also ich war in der ersten oder zweiten Klasse und ich kann mich noch daran erinnern, jetzt werden viele denken, oh, das ist mir aber komplett neu bei Ariana. Ich wollte Aufmerksamkeit erregen.
Wow.
Ich wollte mich in den Mittelpunkt des Geschehens stellen, das weiß ich noch ganz genau. Ja. Und ich weiß
nicht,
ob ich
und ich war nicht ohne dabei.
Mich zu kennen. Ich weiß nicht, ob ich die Lehrerin nicht besonders mochte. Ich erinnere mich aber an eine Sache ganz genau und zwar, ich habe so getan, als könnte ich das nicht lesen, was die Lehrkraft, der Lehrkörper, wie es ja auch heißt, es ist kein Heizkörper, es ist ein Lehrkörper. Es
ist ein Lehrkörper, genau. Und der unterrichtet am Schüler.
Am Schüler, genau. Was dieser Lehrkörper da am Schüler auf die Tafel drauf geschrieben hat.
Ja.
Und ich habe so getan, als könnte ich das nicht lesen. Habe ich mehrfach
aber
gemacht.
Aber du hast nur so getan.
Genau. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob es damit zu tun hatte, dass ich den Lehrer quasi dissen wollte. So nach dem Motto, was dein Schrift, ich kann es nicht lesen, das ist scheiße. Oder ob ich einfach weiter nach vorne wollte, weiter vorne sitzen wollte. Auf jeden Fall
Ich weiß es nicht,
ich bin komisch, das weißt du doch.
Stimmt.
Und ich weiß, ich habe die Augen zusammengekniffen und immer so getan, als könnte ich das nicht lesen, obwohl ich es gut erkannt habe.
Ja.
Und dann habe ich immer gesagt, nee, also sorry, das kann ich irgendwie...
Hast du sorry gesagt?
Ja, sorry, I can't it. I don't recognize what you written there on the wall.
Ja, ja.
Und irgendwann hat die Lehrerin gesagt, so, jetzt gehen wir mal hier zur Schulärztin oder wie heißt das?
Ja, so.
Und dann sind wir da hingegangen, da wurde ein Sehtest gemacht und dann kam raus, aha, das Kind hat tatsächlich eine leichte optische Schwäche. Also nicht, weil ich scheiße aussah, das auch.
Auch.
Aber ich konnte auch einfach Zahlen und Buchstaben schon aus nächster Entfernung nicht gut sehen. Und dann habe ich eine Brille verschrieben bekommen. Und es war, glaube ich, wie bei allen Kindern, die so zwischen 3 und 9 Jahren eine Brille bekommen, das hässlichste Gestell auf der ganzen Welt.
Klar.
Es war, glaube ich, so ein rotes Grundgestell mit so einer sehr spitzen Form und hatte ganz viele bunte kleine, wie so kleine...
Elemente?
Ja, Elemente, so kleine Stücke. Da waren bunte Stücke drin.
Ja.
Und es war so...
Wie Streusel so
ja,
bisschen?
Ja, genau, wie Kuchenkrümel, so wie vom Rainbow Cake.
So der Papageienkuchen?
Genau,
ja.
Wie vom Papageienkuchen so rausgebrochene Brösel.
Mhm.
Genau, ich hatte eine Bröselbrille eigentlich.
Eine Brösel. Brösel ist ja auch der Erfinder von Werner Beinhardt, ne?
Genau,
ja,
genau.
So, okay.
Ja, ich sah dann auch immer aus wie Werner, als ich diese...
Aber der hat ja keine Brille.
Nee.
Aber Brösel hat
Brösel,
eine Brille.
Genau.
Ja.
Und deswegen...
Du hattest eine Bröselbrille, mit der du aussahst wie Brösel.
So, ja, und ich habe dann auch immer gesprochen wie Werner.
Ja.
So, Werner. Mhm. Und dann habe ich Motorrad immer so, bin ich mit dem Motorrad zur Schule gefahren, weil ich mich gefühlt habe wie Werner.
Ja.
Genau. Und... Wie das bei vielen Leuten so ist, wurde meine Sehschwäche mit den Jahren schlimmer. Mhm. Jetzt kommt ein ganz kleiner trauriger Fakt. Damals hatten wir so ein paar, ich möchte es mal sehr oberflächlich halten, familiäre Probleme, die sich auch mit den Jahren innerhalb meiner Kindheit gesteigert haben. Und dann war ich bei einem Arzt, der was ganz Interessantes rausgefunden hat. Und zwar psychosomatisch bei mir, immer wenn diese Konflikte bei uns in der Familie größer wurden, also da gab es vielleicht auch mal den einen oder anderen Gerichtstermin.
Oha.
Und immer in diesen Jahren, wo der Druck und der Stress für mich als Kind schlimmer wurde, haben sich meine Augen so dermaßen verschlechtert.
Krass.
Und es war eine sehr, sehr starke Abwärtskurve zu beobachten.
Es ist eine psychische Geschichte.
Eine psychosomatische Geschichte, genau. Und irgendwann bin ich halt bei den heutigen 5,75 Dioptrien gelandet. Bin sehr kurzsichtig, wie so eine alte Hexe aus einem Märchen eigentlich. Ich trage meine Brille auch immer vorne so auf der Nasenspitze, dass sie so fast schon runterfällt, aber sitzt halt noch drauf, einfach um dieses Bild zu leben.
Ich sehe dich aber gar nicht oft mit Brille. Meistens
ich habe Kontaktlinsen.
Ja, ich ja auch.
Da gab es nämlich, als ich so 13 war, und das ist dann vielleicht die Überleitung zu dem Alter, wo du das mit der Brille erfahren hast. So, als ich 13 war, hatten wir Sommerferien und innerhalb dieser Sommerferien habe ich als junger Teenager eine Metamorphose durchgemacht. Ich habe nämlich Kontaktlinsen dann bekommen, habe in den Sommerferien wurde mir auch meine feste Zahnspange rausgenommen.
Und so ein Sommer war das.
So
und du hast 20 Kilo abgenommen.
8 Kilo.
Oha.
Tatsächlich 1-2 Kleidergrößen.
Ja.
Und ich möchte das nicht pushen.
Alle so, hä, wer ist
Embrace-mäßig, genau, dass man jetzt Gewicht verlieren muss und dann schöner aussieht. Aber du musst es dir vorstellen wie in einem Hollywood-Film.
Du
vor den Sommerferien.
Emily, zufälligerweise.
Genau. Ich hieß dann Emily, war verliebt in Josh. Vor den Sommerferien. Ich war Ariana, die hatte große Locken in den Haaren, hat sich aber mit der Bürste mal rausgebürstet, weil sie kam gar nicht mit ihren Haaren klar.
Dass sie sehr strohig aussah.
Total. Ich hatte auf meinem Kopf, ja, so eine Art Afro hatte ich auf meinem Kopf. Aber ein sehr schlecht gepflegter einfach.
Ja, ja.
Dann hatte ich meine sehr schlecht aussehende Brille, sehr schlecht sitzende auch. Ich hatte meine feste Zahnspange, in der die Brösel aus der Brille sich in der Zahnspange immer die Brösel verfangen haben. Und dann Switch, Sommerferien, Ariana kommt wieder. Ich weiß, ich hatte eine weiße Capri-Hose von Orsay an und ein weißes Top, auf dem mit Glitzer Princess drauf stand.
Klar.
Und dann kam ich rein, wie in einem Hollywood-Film, musst du dir vorstellen.
Windmaschine
weißt du, so
an.
Windmaschine an, alle gucken auf mich, meine Haare, diesmal natürlich perfekt gelockt, ich 2 Kleidergrößen weniger, keine Brille mehr, Kontaktlinsen, war geschminkt mit lila Lidschatten, viel zu viel.
Halt doch den Mund.
Und dann keine Zahnspange. Ich habe gelächelt und dann waren da, glaube ich, so von diesen Brackles oder Freckles.
So kleine
oder
Flecken drauf.
Genau, so weiße Flecken auf den Zähnen, weil da
aber
ja...
Aber es war egal.
Genau, und alles darum herum war gelb, weil ich hatte 8 Jahre eine feste Zahnspange getragen. Und
8 Jahre?
Nein, aber wirklich, ich glaube 5. Und dann kam ich rein und... Es hat sich keiner für mich
und alle
interessiert.
So,
naja, ich war jetzt nicht irgendwie hottest
Girl.
Wirklich?
Hat keiner
school.
Was gesagt?
Doch, natürlich. Und jetzt
doch,
kommt
natürlich.
Der Knaller. Haben alle was gesagt, aber vor allem, weil ich hatte auch neue Schuhe und damit beende ich meine Geschichte. Es waren für 240 D-Mark schwarze Buffalos.
Krass.
Und mit denen kam ich an. Schwarze Buffalos.
Ein weißes Outfit an mit schwarzen
ja.
Buffalos.
Ja. Und
black
ich
white.
Noch
war das
Foto
das Motto der Schule?
Ja, ich hatte zu viel Michael Jackson gehört und dachte dann, no matter if you're black or white, be black and white.
Ja.
Hab mir schwarze Buffalos angezogen, weißes Outfit, weiße Glitzer Princess Top und bin dann ohne Brille, ohne feste
Geil.
Zahnspange und mit tollen Haaren und 8 Kilo weniger da reinspaziert. And see where I am today.
Machst einen Podcast, wo dich keiner sieht.
So, das ist die Schlussfolgerung daraus.
Oh, aber tolle Story.
Ja, ja.
Da kann ich nicht mithalten, glaube ich.
Aber ich bin sehr gespannt, denn du warst ja dann, als ich meine Metamorphose vor allem mit Kontaktlinsen gemacht habe, in dem Alter, wo du erstmal deine Brille bekommen hast.
Ja, aber das alles, die Geschichte fängt aber trotzdem schon früher an, die Brillengeschichte in meinem Leben. Und zwar würde ich sagen, auch erste oder zweite Klasse. Ich glaube, eher zweite, weiß ich nicht genau. Da hat mein.
Ich würde kurz einen Schluck Bier dabei trinken, um
hey,
richtig
komm,
auf die Geschichte einzulassen.
Gib's dir, Dafür sind wir da. Ich glaube, ich war zweite Klasse und hatte keine Brille, hatte ich auch nicht nötig, brauchte ich nicht, war alles super. Aber meine Klassenkameradin Annalise, die immer die Beste war, das war immer so, mit der wurde ich, habe ich mich selber einfach auch immer so verglichen die ganze Zeit. Die war immer super gut in der Schule, das hat mich irgendwie gestört. Also ich war mit ihr befreundet, aber
die war eine Störung für dich, ne?
Sie war eine Störsituation für mich. Also sie war irgendwie meine Freundin, aber gleichzeitig war ich auch eifersüchtig. War es ein ständiger Konkurrenzkampf zwischen uns beiden. Kennt man ja so, ne? Wer kennt's nicht?
Klar. So wie Emily und Stacy.
Genau. Und Annalise kam eines Tages mit einer Brille in die Schule. Und ich fand die super cool. Die war pink. Die hatte da, glaube ich, auch an den... Die war auch spitz an den Seiten. War so ein bisschen aus den... Wie aus den 50ern so eine Brille. So eine Rockabilly-Brille. Und hatte an den Enden aber auch so jeweils 2 kleine Strasssteine dran. Ne? Ich fand die richtig cool. Ich dachte so, es kann nicht wahr sein, dass Annalise jetzt so eine coole Brille hat und ich keine brauche. Und habe gesagt, Mom, können wir bitte einen Test machen?
Mom, hast
Mom,
du gesagt.
Mom,
can we make a test?
If I need glasses? Und dann hat sie gesagt, du brauchst keine
Und hat deine
Brille.
Mutter dir erstmal so 3 Wassergläser hingestellt.
Ja, genau.
Here you are.
Und tatsächlich waren wir dann auch beim Augenarzt und haben so einen Test gemacht. Nee, alles gut, sie braucht keine Brille. Und da habe ich geheult und war total traurig. Ich habe gesagt, ich will aber...
Wirklich?
Ja, wirklich. It's true story. Ich will unbedingt eine Brille haben. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann kaufen wir jetzt hier eine Brille mit Fensterglas. Ich so, wirklich? Ja. Und dann erinnere ich mich daran, habe ich auch eine, ich weiß nicht mehr genau, wie sie aus, aber eine super hässliche Kackbrille gekauft beim Optiker mit Fensterglas, die ich dann auch getragen habe in einer Seriosität und mit der ich mich cool gefühlt habe. Und mein Vater fand das, glaube ich, richtig scheiße und meinte, was soll das? Das Kind braucht keine Brille, warum trägt die jetzt eine Brille? Und dann habe ich die auch am nächsten Tag in der Schule aufgesetzt. Und Annalise so, oh, hast du jetzt auch eine Brille? Ja, ich brauche auch jetzt eine Brille. So war ich halt. Und du glaubst,
ihr wart so ein richtiger Ami-Highschool-Film, den du da gelebt hast.
Irgendwie schon. Und ich weiß noch, genau an diesem Tag war der Fotograf bei uns in der Schule und hat Fotos von uns gemacht. Und meine Mutter...
In Parchim. Der Fotograf war in der Stadt. Da wurde sich schick angezogen,
ja, genau.
Oder?
Oh, der Fotograf
ist in der Stadt.
Oh, mit
der Kutsche ist er da so durch Parchim gefahren.
Ja, genau.
Wie heißen die... Die
Postboten?
Nee, die in Pennsylvania, da leben in auf ihren Farmen.
Ja.
Die mit den großen Amisch?
Wallen.
Ja, Amisch.
So, ja.
Mit so einem Pferdewagen,
genau.
So Amisch und alle
und
Strohhüte.
Und auch die Fotos, das war auch so eine ganz alte Kamera, da musste er unter so ein Tuch.
Ja, und hat gekurbelt
genau.
An der Seite immer.
So ein Fotograf,
ja.
Das war
toll,
ein ganz
toll.
Großes Erlebnis in der Stadt. Und wie gesagt, meine Mutter und auch mein Vater fanden das mit der Brille nicht so cool. Meine Mutter hat mir den Gefallen getan, weil ich geheult habe. Hier, hast du halt eine Brille. Aber die fanden das jetzt auch nicht schön an mir oder so. Und ich habe die aber konsequent bei diesem Fototermin aufgelassen, die Brille.
Ja klar, die gehört ja zu dir, die war ein Teil von dir.
Na,
was a part of you.
Und dieses Foto, da man wurde immer so positioniert von dem Fotografen. Und ich weiß, ich musste auf diesem Foto meinen Kopf oder mein Kinn auf meiner Faustvorne abstützen. Und dann sieht man, ich hatte nämlich noch keine Zahnspange, 2 riesengroße Hasenzähne und diese Brille, ein Strickpullover und ein Halstuch mit Sonnenblumen drauf. Und ich habe als die Fotos dann entwickelt wurden und wir haben sie immer verschenkt, so an die Großeltern und so, so, ne? Das war immer so das Weihnachtsgeschenk, dann hat man das Foto im Bilderrahmen so der Oma geschenkt, was in der Schule gemacht wurde. Und dann haben meine Eltern plötzlich gesehen, dass ich die Brille aufgelassen habe auf diesem Foto. Und
ach, das war dir verboten?
Ja, ich habe übelst Ärger bekommen. Mutter, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht die Brille auflassen, du brauchst doch gar keine. Hat total gemeckert mit mir. Das werde ich niemals vergessen. Dann habe ich sie, glaube ich, auch nicht mehr getragen. Dann war es mir irgendwie auch peinlich und unangenehm. Ich glaube, mich hat auch jemand gefragt, brauchst du jetzt keine Brille mehr? Nee, ich brauche die nur manchmal. Ich habe nur eine ganz kleine Sehschwäche. Oh, richtig, so ein Scheiß.
Ich habe eine temporäre Sehschwäche. Mhm. Montag, Dienstag sehe ich immer sehr schlecht. Die üblichen Tage geht's.
So, ja. Genau. Und habe ich sie viele Jahre nicht mehr getragen. Es war ja nur das Fensterglas. Und dann habe ich irgendwann auch gedacht, boah, Gott sei Dank hast du nie eine Brille gebraucht. Und dann ging es halt los am Gymnasium. Ich glaube, war so 13, 14. Und habe ich halt gemerkt im Unterricht, ich sehe nichts mehr an der Tafel. Dann habe ich das aber nicht zugeben wollen. Habe immer alles, was an der Tafel stand, bei meinem Nachbarn abgeschrieben, weil ich es nicht mehr lesen konnte. Das ging richtig, richtig lange so. Ich habe das vor mir selbst verheimlicht, die Situation, dass ich eine Brille brauche. Ich wollte sie nicht haben. Und dann gab es auch bei uns so eine hier schulärztliche Untersuchung. Einmal im Jahr kam Zahnarzt und hier Augenarzt. Ah ja, Laura hat wieder drei Löcher und braucht eine Brille. Cool.
Wo genau hattest du die Löcher?
Im Körper.
Ach ja.
Ja.
Untenrum.
Ach so, genau.
Ja, ja. Mhm, genau. Ja.
So war's.
Die Untersuchung vom Schularzt war auch untenrum.
Die war untenrum.
Da war er unter diesem Tuch. Der hatte die Ausrüstung vom Fotografen bekommen, ne?
Damit nicht alle sehen.
War er unter diesem Tuch. So, genau, hat gekurbelt, genau. Dich untersucht. Ja.
Oh, wow. Genau so war's. Und dann war aber klar, okay, ich brauche jetzt eine Brille. Dann habe ich mir, glaube ich, die hässlichste Brille der Erde auch ausgesucht. Die war rahmenlos, klar. Aber die Bügel waren blau, weil es hat gut zu meinen Augen gepasst. Und ich hatte damals schon, werde ich nie vergessen, eine relativ, ich würde sagen, eine präsente Nase. Die war überdurchschnittlich groß, im Gegensatz zum Rest meiner Altersgenossen. Und es hat ganz lange gedauert, bis wir eine passende Brille für mich gefunden haben, weil ich einen sehr breiten Nasenrücken habe. Und die, wie heißt das? Na, diese Flügel von der Brille haben da nicht raufgepasst.
Ja, diese austauschbaren Kunststoffdinger, genau. Die, wenn sie zerbröselt sind, musste man immer neue kaufen.
Oh ja, genau.
Ja.
Und es war ganz schwierig, da was zu finden. Und dann hat die Optikerin in dem Fachgeschäft auch bei jeder Brille gesagt, bisschen viel Nase.
Das hat sie zu dir gesagt?
Ja, das macht viel Nase, die Brille. Mhm. Werde ich nie vergessen, wow, Pia, das ist richtig cool. Hatte ich auf jeden Fall irgendwann diese rahmenlose, hässliche, es war so eine ganz grazile, die hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Ich hatte ein riesiges Gesicht und einen riesigen Korpus und eine riesige Nase und habe halt so diese kleine, rahmenlose Scheißbrille mit blauen Bügeln getragen. Und die habe ich aber immer nur so ganz kurz immer dann im Unterricht aufgesetzt, wenn ich was abschreiben musste, an der Tafel oder im Kino. Und sonst habe ich die einfach nie aufgesetzt. Nie, nie, nie.
Hast du sie dann so leger wie eine Sonnenbrille auf den Kopf gesetzt oben? Oder?
Nein, ich habe sie versteckt tief in meiner Tasche, in meines Enrico Benotti-Schulranzens, den ich hatte damals. Ganz tief. Und dann habe ich mit 15 endlich Kontaktlinsen bekommen. Und da war ich dann sehr froh drüber. Und da habe ich ja plötzlich alles in 3D gesehen.
In 3D? Wie sind plötzlich dir die Sachen entgegengekommen?
Und plötzlich, davor war ja immer alles wie bei Super Mario.
War nur so zweidimensional.
Ja.
Es ging nur hoch oder runter.
Genau. Und diesmal habe ich alles gesehen. Ich dachte so, Gott, wie sieht denn mein Freund aus? Ich muss mich trennen. So war es plötzlich.
Und heutzutage hast du ja sogar eine Brille mit Rahmen.
Hm.
Also da hängen dann diese asiatischen Rahmennudeln.
Genau.
Du hast ja eine Brille und da sind links und rechts diese Rahmennudeln.
Ja, genau.
Und seitdem hast du eine Brille mit Rahmen. Mhm. Ja.
Meine Schwester hat mir heute gerade erzählt, dass sie auch eine Brille bekommt und auch schon bestellt hat und die fertig ist und die am Montag abholen können, die Brille. Und ich so, was für eine? Und dann guckt sie mich so an. Und ich so,
mit Rahmen, ohne Rahmen.
So eine mit goldenen Rahmen, so eine aus den
80ern. Eine Hipsterbrille.
Ja, sagt sie. Ich so, okay, wow, ich bin gespannt. Und dann hat sie gesagt, sie hat nämlich, ich finde, sie ist der schönste Mensch der Welt, meine Schwester, aber sie hat, und das ist ein Fakt, leider die gleiche Nase wie ich. Nicht leider. Hey, es gehört zu uns. It belongs to us. Aber sie hat die gleiche...
It belongs to you.
Yay. Sie hat die gleiche Nase wie ich und sie hat gesagt, fand ich sehr witzig, dass es auch eine absolute Geburt war, eine Brille zu finden, weil jede Brille so aussah und ich fühle meine Schwester an dieser Stelle. Jede Brille sieht aus wie eine Scherzartikelbrille, wo eine Nase dran ist. Kennst du diese Scherze.
Ja!
So.
Mit einem kleinen schwarzen Bart und
genau, dran. So sehen Brillen bei uns aus.
Ja. Ich habe mir gerade vorgestellt, als du meintest, jede Brille anzuprobieren, war wie eine Geburt. Das ist wirklich wie so eine Geburt, weil die Optikerin die Brillen so auf die Nase das seiner Schwester drücken muss, dass es geblutet hat, wie bei einer Geburt. So richtig so, au, 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 au. Okay, sie sitzt so, wie eine Geburt halt.
Ja, und dann kriegt man die auch nie wieder ab.
Genau. Ja, ist dann halt da, ne?
So war's.
Ja.
Cool.
Ja, schön.
Ja, schön, dass ihr da seid. Und noch da seid vor allen Dingen.
Und hoffentlich
auch abgeschaltet.
Da bleibt. Denn wie in jeder Folge haben wir natürlich nicht nur einen Fakt über uns, sondern auch ein Thema. Diesmal inspiriert von einem Video, was ich bei Facebook gesehen habe. Das ging so ein bisschen, man sagt ja, like a virus.
Viral?
Went viral, genau. Und zwar, ich muss zugeben, wenn es so Videos sind, wo man im Internet sieht, das soll jetzt irgendwie so ein bisschen touchy sein, so ein bisschen emotional, klickt man das oft weg, weil man hat keine Lust darauf. Da ist irgendwie ein Mädchen, was 20 Jahre nichts gesehen hat, blind war, dann läuft ihr eine Katze über den Weg und plötzlich kann sie sehen oder so. Das sind so Videos im Internet, wo man denkt, was soll ich damit? Und das war ein Video, was ich gesehen habe, wo es darum ging, dass eine ältere Frau, die früher im KZ in Auschwitz war, von ihren Erfahrungen berichtet hat und irgendwie stand, es haben viele verschiedene Medien gepostet und immer stand darüber, natürlich diese blöden Clickbaiting-Sprüche, dieses Video wird dein Leben verändern. Was macht so ein einfacher, dummer Mensch wie ich?
Ab Minute 8 wirst du weinen.
So, und was macht so ein dummer, flach gestrickter, kann man flach stricken eigentlich?
Nee.
Flach und erhaben strickt. Doch, es gibt manchmal, glaube ich, so Schals, die sind so
ganz, ganz dünn.
Ganz dünn. Und dann gibt es so welche, auch so dickere Wolle. Das ist dann, glaube ich,
grob gestrickt.
Grob gestrickt, genau.
Und das andere ist flach gestrickt.
So. Und ich bin, glaube ich, eher flach gestrickt.
Das kann sein.
Genau. Und ich bin flach gestrickt.
Ja.
Und ich falle natürlich auch sowas rein und denke dann so, ah ja, Triggerwörter für mich. Auschwitz, KZ und gleich wirst du weinen. Gucke ich mir doch mal an. War aber tatsächlich so ein bewegendes Video. Und zwar war das Thema, unter dem das Video quasi stand, verzeihen. Und genau das soll heute auch unser Thema sein, verzeihen. Und zwar ging es um eine Frau, die in den 30ern geboren wurde in Rumänien und zwar als Zwilling und später mit ihrer kompletten Familie nach Auschwitz deportiert wurde. Es war alleine schon bewegend, als sie gesagt hat, die Aufseher haben sie dann dort getrennt vor diesem KZ. Das war der letzte Moment, als sie ihre Familie gesehen hat. Die hat sie nie wieder gesehen. Weder ihre zwei älteren Schwestern, noch ihre Mutter oder ihren Vater, nur noch ihre Zwillingsschwester. Und die Aufseher haben sie getrennt und haben die Mutter gefragt, ah, sind die beiden Mädchen Zwillinge? Ja, sind sie. Und die Mutter hat vorher noch gefragt, ist das denn was Gutes? Und der Aufseher hat gesagt, ja, das ist was Gutes. Und die Mutter dachte, okay, dann, die wussten ja nicht, was sie da gemacht haben. Also wurden die aber separiert und die beiden Mädchen wurden woanders hingebracht. Viele können sich jetzt schon denken, bei Konzentrationslager und Zwillingen, die sind in den Trakt von Mengele gekommen, von diesem Arzt, der diese ganzen Zwillingsexperimente gemacht hat, genau. Und ab dann hat ihre dramatische Geschichte ihren Anfang genommen. Und zwar wurde mit dieser Frau, mit ihrer Schwester, wurden diese Experimente gemacht. Da wurden ganz viele Sachen gespritzt, wo bis heute niemand genau weiß, was es eigentlich ist. Ihre ganzen Extremitäten sind angeschwollen. Oh. Sie hatte ganz dicke Arme, ganz dicke Beine, hat ganz schlimmes Fieber bekommen.
Aber beide Zwillinge haben das gespritzt bekommen?
Beide Zwillinge haben das gespritzt bekommen, aber die Frau, die in diesem Video gezeigt wurde, wurde dann von ihrer Schwester getrennt und in so eine Baracke reingeworfen. Und sie hat nur gehört, wie der Arzt gesagt hat, sie wird sterben in den nächsten 2 Wochen. Wie schade, sie ist noch so jung, aber die überlebt das Experiment nicht. Und dann lag sie quasi 2 Wochen auf diesem Barackenboden, ist immer wieder ohnmächtig geworden, hat versucht aufzustehen, was aber nicht ging. Und hat aber diese 2 Wochen überlebt, obwohl alle gedacht haben, sie wird es nicht schaffen. Kam wieder mit ihrer Schwester zusammen und hat gefragt, was ist dir in diesen 2 Wochen passiert, in denen ich nicht da war? Und die Schwester hat gesagt, darüber will ich nicht reden. Und die haben 50 Jahre lang nicht darüber gesprochen, was passiert ist.
Oh mein Gott.
Das heißt, das hat sie 50 Jahre lang als Geheimnis mit sich rumgetragen, weil es so furchtbar war. Und dann gab es einen Sprung in diesem Video und die Frau hat erzählt, wie sie dann später, als sie natürlich längst aus dem KZ befreit worden waren und sie war eine erwachsene Frau, auf einem Kongress sprechen sollte. Die wurde in die USA eingeladen, um über ihre Erfahrung zu berichten. Und sie wurde von den Veranstaltern gefragt, können sie einen Nazi-Aufseher, einen KZ-Aufseher in Anführungsstrichen organisieren, der mitkommt und auch etwas erzählt. Und sie hatte eine...
Warte mal, das wurde die Frau gefragt?
Genau,
die
diese Frau...
als Häftling dort...
Genau, Eva heißt diese Frau, genau, und sie wurde das gefragt. Und
okay, aber dann muss sie ja einen Kontakt gehabt haben.
Ja, sie hat dann auch überlegt, wie komme ich denn an so jemanden ran?
Krass.
Und hatte kurz vorher eine Dokumentation gesehen, in der so ein Nazi-Doktor aufgetaucht war und hat gedacht, okay, ich kontaktiere den. Hat das auch geschafft, hat den kontaktiert. Die beiden haben sich getroffen und haben über diese damalige Zeit gesprochen. Und zwar war er derjenige, der, nachdem in den Gaskammern die Leute umgebracht wurden, den Totenschein ausgestellt hat. Also er hat einen Schein unterschrieben, in der er nur die Anzahl eingetragen hat, der Toten, nicht genau welche Person, sondern einfach nur, keine Ahnung, 55 Leute Totenschein ausgestellt. Oh mein Gott, ey. Sie meinte, sie wäre eines Tages aufgewacht und hat gemerkt, okay, ich kann mich jetzt mein Leben lang grämen, was mir passiert ist. Und natürlich ist es furchtbar, aber ich kann nur frei werden in mir, mit meinem Leben, in meinem Herzen, wenn ich diesen Menschen vergebe. Und sie hat diesen Arzt gefragt, würden Sie mit mir noch einmal nach Auschwitz gehen und dort unterschreiben, dass der Holocaust stattgefunden hat? Weil das ist ja bekannt, auch immer noch ein Thema, dass viele den Holocaust...
Ja, sagen, dass es den nicht gibt.
Genau, leugnen. Und dann haben die beiden das gemacht, sie hat ihre Kinder mitgenommen, er hat seine Kinder und seine Enkelkinder mitgenommen, die sind nach Auschwitz, haben sich dort nochmal angeguckt, wie es da aussieht, haben über damals gesprochen und er hat dieses Schreiben unterschrieben, in dem stand, dass der Holocaust stattgefunden hat. Mhm. Dann ist die Eva, um der es in dem Video ging, wieder nach Hause gereist und hat gemerkt, okay, ich habe dem jetzt verziehen. Und er hat mir ins Gesicht geguckt und gesagt, dass es ihm unglaublich leid tut und dass das stattgefunden hat. Aber der, um den es eigentlich geht, der ist ja Mengele, der diese Experimente mit uns gemacht hat. Und das ist der eigentliche Fels quasi in meinem Leben, das eigentliche Problem, diese große Hürde. Und natürlich kann sie nicht mehr persönlich mit ihm sprechen, aber sie dachte, wenn sie in sich drin ihm verzeiht, ist der einzige Weg, wie sie wieder frei werden kann. Und sie hat gemerkt, sofort kann sie es nicht. Sie hat sich in einen Raum gestellt, hat sich vorgestellt, dass Mengele vor ihr steht und hat ihn mit 20 Wörtern aufs Schlimmste beleidigt, diesen imaginären Mengele. Und nachdem sie ihn beleidigt hatte und alles aus ihr heraus war, ihre ganze Wut und Aggression, hat sie gesagt, dass sie ihm verzeiht, dieser fiktiven Person quasi, die da gerade nicht physisch anwesend war.
Ja.
Und sie hat sehr, sehr viel Gegenwind bekommen, natürlich von ehemaligen Inhaftierten, die gesagt haben, wie kannst du das machen? Solchen Menschen kann man nicht verzeihen, das sind Mörder, Massenmörder. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, das mag ja sein, aber das ist das Einzige auf der Welt, was dir niemand von außen geben kann. Das kann nur von dir drinnen kommen. Und du kannst nichts mehr daran ändern, was dir früher passiert ist. Du kannst dich hilflos und schwach fühlen oder du kannst deinen Umgang damit ändern. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Und sie meinte, dass das der einzige Weg ist, frei zu werden im Herzen, indem sie sagt, es ist ganz schlimm, was da passiert ist, aber ich verzeihe dir oder ich verzeihe ihm und erst danach kann ich weitermachen. Und ja, das hat sie dann getan. Sie hat diesem Nazi-Doktor quasi als stellvertretend verziehen und dann für sich nochmal diesem imaginären Mengele und hat gesagt, das war für sie die Befreiung. Und ich fand das so wahnsinnig beeindruckend. Ja. Ich meine, worum geht es bei uns in unserem Leben, wenn wir jemandem verzeihen, wenn er irgendwie eine Verabredung vergessen hat oder irgendwie, keine Ahnung, jemand hat sich von uns was ausgeliehen und
sich zurück ist kaputt gemacht.
Und ist kaputt gegangen, dann vergibt man irgendwie. Aber das ist so eine beeindruckende Geschichte und so eine starke Geste von dieser Frau und so eine unglaublich starke Persönlichkeit, das hat mich unfassbar beeindruckt. Und ich habe danach gedacht, über was beschwert man sich manchmal im Leben, wenn man so eine Geschichte hört und die Stärke dieser Frau, die ja danach noch sagen kann, ich verzeihe dir, weil ich tue es eigentlich ja für mich, aber sonst kann ich nicht weiterleben.
Genau.
Und das haben mir im Leben schon so viele Menschen gesagt. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, dass man Verzeihen eigentlich tut, um selber innerlich frei zu werden.
Genau so ist es.
Das habe ich nie verstanden. Ich habe gedacht, wenn jemand mit mir was Böses macht und ich verzeihe dem, dann schenke ich mir quasi was, was er gar nicht verdient hat. Und das hat mir irgendwie nochmal gezeigt, ja, am Ende verzeihst du, um selber wieder davon loszukommen und dein Leben irgendwie so in so eine andere Bahn zu lenken.
Ja.
Richtig bedrückend, auch jetzt hier bei
ja,
uns.
Irgendwie schon.
Gar nicht mehr so schön weihnachtlich, wie
aber
es davor war.
Aber wir haben uns vorher entschieden, dass wir dieses Thema heute machen. Und habe ich so überlegt, verzeihen, musste ich schon mal irgendjemandem verzeihen? Musste ich eigentlich nicht so wirklich, so, weil noch mir nie was furchtbar Schlimmes passiert ist. Das Einzige, was mir einfällt, ist immer mein Fallbeispiel. Und das ist überhaupt nicht mal im Ansatz vergleichbar mit dieser unfassbar krass schlimmen Geschichte, ist so, glaube ich, mein Ex-Freund, der mich so 8 Millionen Mal betrogen hat ungefähr. Aber selbst da würde ich sagen, dass ich dem das verzeihe. So, also für mich auf jeden Fall. Ich kann den jetzt nicht für immer ganz doll hassen. Und das mache ich auch nur für mich. Weil du
hast du aber eine Zeit lang, oder? Dass du ihn ganz doll gehasst hast.
Auf jeden Fall. Richtig, richtig doll. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss mit so Sachen, glaube ich, abschließen irgendwann. Weil das grämt einen. Richtig, richtig doll. Und du hast auch mal gesagt, du magst das nicht, wenn so eine Disharmonie einfach herrscht. Und das ist ja dann einfach in einem drin eine Disharmonie, wenn da immer noch ein Mensch ist, mit dem man nicht für sich alleine abgeschlossen hat. Und nur weil ich für mich jemandem verzeihe, muss ich ja mit der Person nicht trotzdem Kontakt haben. Ich kann sie ja trotzdem aus meinem Leben ausschließen und sagen, okay, ich möchte mit dir nicht mehr befreundet sein, nichts mehr zu tun haben, aber ich verzeih dir und in mir drin ist jetzt kein Groll mehr so dir gegenüber. Ja.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so dieser große Unterschied, wenn man jetzt mal diese Konstellation mit dem Ex-Freund nimmt und sagt, ich sehe den vielleicht noch einmal im Jahr, macht das einen Riesenunterschied, wenn du denjenigen noch einmal im Jahr zufällig siehst und dann, ach so, ja, okay, man sieht ihn kurz, man redet drei Sätze miteinander und dann geht man wieder. Oder ob man die anderen 364 Tage im Jahr auch diesen Groll in sich hat und die ganze Zeit diesen Hass.
Total.
Weil man, ja, man irgendwie so einen anderen, jetzt wird es wirklich so super esoterisch, philosophisch, aber irgendwie die ganze Zeit diese Vibes, diese Aura an einem schwingen, diesen ganz schlimmen Hass und diesen Fokus da drauf. Und das natürlich, ja, ist ein Riesenunterschied. Und wenn man dann sagt, ich verzeihe demjenigen, man sieht ihn trotzdem einmal im Jahr, aber den Rest der Zeit, man sich nicht die ganze Zeit über denjenigen ärgert und immer wieder im Kopf diese Geschichten durchspielt, warum man sich jetzt über denjenigen ärgert.
Ich glaube aber, dass das auch so ein bisschen, das klingt jetzt euch bescheuert, ein ganz bisschen so ein Ego-Problem ist. Ich glaube, es gibt bestimmte Personen auf der Welt, die halt eh ein großes Ego haben und generell immer nachtragend sind, ganz, ganz lange. Auch manchmal so wegen jedem kleinen Scheiß oder so, die immer nachtragend sind, die können, glaube ich, ganz schwer nur verzeihen. Da muss man sein Ego ein bisschen zurück, obwohl man das ja eigentlich Quatsch ist, aber man macht es ja für sich. Also es ist ja doch wieder auch für sein Ego selber zu sagen, mir ist es wichtig, dass ich für mich drinne rein bin. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ja, ich glaube, das ist halt ein großer Schritt zu sagen, ich verzeih dir.
Aber das muss man halt, obwohl es genau fürs eigene Ego ist, muss man das auch erstmal verstehen,
glaube ich. Genau, man
muss
es verstehen.
Ja.
Ich glaube, viele Menschen können das gar nicht richtig orten. Ja, dann habe ich halt den Hass in mir, na und? Aber wissen halt gar nicht, wie sich das auf das ganze Leben auswirkt.
So. Ja.
Das ist auf jeden Fall krass. Ich habe schon, also richtig oft, weil ich habe überlegt, okay, was könnte ich halt nicht verzeihen? Was könnte ich definitiv nicht verzeihen? Das ist halt nicht fremdgehen. Oder jemanden, oder ich werde verlassen oder werde geschlagen. Das ist alles ganz schlimm. Aber da würde ich jetzt ganz blöd sagen, ich glaube, das könnte ich irgendwann verzeihen. Nicht, dass ich mit der Person noch was zu tun haben wollen würde, aber ich glaube, ich könnte es für mich drin verzeihen. Aber was könnte ich nicht verzeihen? Also mein erster Gedanke, wahrscheinlich, wenn mir eine nahestehende Person von mir umgebracht werden würde, dann könnte ich, glaube ich, diesen Mörder halt nicht verzeihen. Das ist ja so ein bisschen so
eine alltägliche Situation, der man sich stellen muss.
Und habe ich so ein bisschen auch also recherchiert. Im Internet habe ich so ganz, ganz viele Geschichten gelesen darüber, über Mütter, die dem Mörder ihres Sohns oder ihrer Tochter verzeihen.
Gott, ja. Mhm.
Das finde ich halt so, so krass. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht mehr genau an das erinnern, was passiert ist. Aber es war, glaube ich, irgendwo in den USA. Und da war auch eine Frau, die hat ihren Sohn verloren. Der wurde erschossen und hat sie mit dem Mörder, klingt total skurril, eine Mutter-Tochter-Beziehung. Sie haben Briefe geschrieben. Also
okay.
Jetzt nicht so, dass sie ihn jeden Tag sieht, aber der Mörder hatte natürlich irgendwie auch Probleme, ganz, ganz doll. Das ist natürlich, glaube ich, irgendwie aus so einer Drogengeschichte passiert, dass der ihren Sohn umgebracht hat. Ich weiß es nicht. Und dann haben die Kontakt gehabt, als der im Gefängnis saß. Die haben Briefe geschrieben, also die Mutter und der Mörder. Mittlerweile ist der nicht mehr im Gefängnis. Der hat sich entschuldigt. Die haben sich besucht und sehen sich jetzt halt regelmäßig. Ist für mich überhaupt nicht vorstellbar. Aber alles, was ich gelesen habe darüber, war halt ganz oft so eine Glaubensfrage. Ne? Das waren halt irgendwie alles Leute, die das irgendwie auch ein bisschen mit Gott so begründet haben. Ich muss halt verzeihen und nur dann geht es mir gut. Und dann, Gott ist auf meiner Seite und deswegen kann ich verzeihen. Ja, tralala. Aber das kann ich mir für mich überhaupt, also ich glaube, ich bin ein Mensch, der schnell Sachen, ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ich hasse nachtragend sein, weil es mir damit selber nicht gut geht. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, Laura, ich entschuldige mich für das, was ich gemacht habe, bitte verzeih mir. Da kann ich nicht sagen, nein, sorry, geh mir aus der Sonne. Ich kann das nicht sagen. Manchmal ist es auch schlecht, dass ich so schnell wieder einknicke, glaube ich. Beispiel bei meinem Ex-Freund, der sich entschuldigt hat, und dann war ich wieder mit ihm zusammen. Und wieder betrunken.
Aber zwischendurch hattest du ihm doch die Brille aus dem Gesicht geschlagen.
Ja,
oder?
Das stimmt. Aber so generell, manchmal ist es auch nicht gut, wenn man immer sofort einknickt. Bei so kleinen Scheißsachen. Man muss auch mal so, gehst du nicht mit mir um? Oder keine Ahnung, aber.
Du meinst, dass man so Verzeihen nicht verwechseln darf mit seinen Prinzipien untreu werden?
Sich ausnutzen
quasi.
Lassen oder was auch immer, genau. Aber also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr schnell und gut verzeihen kann. Ich habe damit, ich habe auch kein Problem, auf der anderen Seite mich zu entschuldigen. Gibt es ja auch Leute, die bringen das nicht über die Lippen zu sagen, Entschuldigung, das war mein Fehler. Mhm. Manche können das einfach nicht auf der Welt. Aber da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist nicht schlimm. Aber wenn ich ein Kind hätte oder wenn ich überlege, meine Schwester oder meine Mutter wird von einem Mörder, also vielleicht ist er dann noch kein Mörder am Anfang, aber dann, weil er sie ermordet hat, ist er ein Mörder danach. Dann. So, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals zu dem sage, dir verzeihe ich jetzt.
Ich habe vor einer Weile, ist mir was passiert, wo ich nicht weiß, ob mir diese Frau verzeiht. Das ist schon etwas länger her. Da war ich noch nicht Smartfahrerin. Ich bin ja stolze Smartfahrerin. Das ist mein Auto. Und es gibt ja diese Carsharing-Unternehmen, wo man einfach irgendwo in so ein Auto einsteigen kann. Das sind dann auch manchmal kleine Smarts. Und ich bin nachts nach Hause gefahren, sehr spät. Irgendwie nachts um 3 oder so habe ich eins dieser Autos genommen. Bin dann nach Hause gefahren. Und bin zum ersten Mal mit einem solchen Auto gefahren.
Mit so einem Carsharing-Auto.
Und so einem Carsharing-Auto, was aber auch ein Smart war. Mhm. Und kam nicht ganz klar mit diesem, das hat ja so eine komische Schaltung. Da kann man manchmal umstellen auf Automatik,
okay,
dann irgendwie nicht. Und ich habe das aber, beim Fahren ging's. Ich sollte dann einparken, also ich musste einparken, um dieses Auto
abzustellen. Du solltest einparken, es war der Fahrschullehrer neben, der hat gesagt, jetzt ist eine Einparksituation.
Jetzt wird eingeparkt, so. Genau. Und da habe ich nachts halt nachts um 3:30 oder sowas versucht, da im Stockfinsteren mitten in Berlin dieses Auto einzuparken und habe gemerkt, okay, Problem. Denn in Unternehmen sagt man ja nie Problem, sondern Herausforderungen.
So. Ich habe gemerkt. Ich kenne keine Probleme, ich kenne nur Herausforderungen. Was sind Ihre Stärken? Warum soll ich Sie einstellen, Frau Barbory? Ach, wissen Sie, ich kenne keine Probleme, ich kenne Herausforderungen. Und überhaupt, ich bin zu ehrgeizig und zu zielstrebig. Ja?
Zu perfektionistisch, da stehe ich mir manchmal selber im Weg.
Ja.
Genau. Und da habe ich gemerkt, so, Herausforderungen. Wie funktioniert dieses Auto mit Einschlagen? Erstmal haben Smarts einen ganz anderen Einschlagwinkel als, ich sage jetzt mal, normale Autos. Und diese komische Smart...
Als echte Autos?
Als echte Autos, genau. Und diese komische Smart Schaltung, diesen Rückwärtsgang, der ist immer wieder, er war nicht vorhanden, ja. Und irgendwann habe ich rausgefunden, das hat mir dann jemand gesagt.
Hast du es gegoogelt?
Nee, leider nicht. So schlau hätte ich mal sein sollen, dass man wohl an der Seite einen Knopf drücken muss, damit es nicht der Park, sondern der Rückwärtsgang ist oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich alles falsch gemacht. Und immer wieder, wenn ich Glück hatte, war der Rückwärtsgang drin. Manchmal aber war das Auto auch einfach auf neutral gestellt und dann fuhr gar nichts mehr. Und ich habe halt immer wieder dieses Gas durchgetreten und vor allem, man zahlt ja irgendwie nach Zeit.
Ja,
das heißt, ich wusste, ich habe eine Viertelstunde, glaube ich, gebraucht, um einzuparken, dass ich diese ganze Viertelstunde, die war länger als mein Fahrtweg überhaupt, dass ich diese ganze Viertelstunde bezahle, während ich hier gerade versuche, wie so eine Geistesgestörte, dieses Auto rückwärts einzupacken. Mitten in der Wohnsiedlung natürlich auch. Und es war unglaublich laut, weil ich immer wieder doll draufgetreten habe und nur das Gas ganz laut auflaute. Und dann war dieses Auto halb drin, stand aber irgendwie so einen Meter weg vom Bordstein. Und ich wusste, so kann ich es nicht stehen lassen, muss nochmal alles machen. Und dann ging schon in einem Haus...
Hättest du einfach schieben können, ist doch bloß ein Smart.
Wahrscheinlich, ja. Dann ging in einem Haus auf einmal so das Licht an.
Oh nein.
Und da guckte jemand raus und hat mir zugeguckt. Da kann ich ja noch schlechter. Es gibt Dinge, die kann ich
nicht... Eine Person hat das Fenster aufgemacht oder nur so
raus? Die stand erstmal nur von drin.
Oh Gott.
Und es gibt Dinge auf der Welt, die kann ich nicht, wenn jemand zuguckt. Da kann sich jeder jetzt selber überlegen. Einparken ist eine Sache, wenn ich mit dem Auto nicht umgehen kann. Und es wurde immer schlimmer und vor allem, es war wirklich wahnsinnig laut. Irgendwann stand dieses Auto so, wo ich gesagt habe, okay, da hätte mich jeder Fahrschulprüfer für durchfallen lassen.
Ja.
Aber, also ich hätte dann Durchfall gehabt und er hätte gesagt, das ist ein Durchfall. Dann hätte ich den Führerschein nicht bekommen. Aber es steht jetzt mal so einigermaßen so und irgendjemand bestimmt morgen früh holt auch dieses Auto sich. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das Schlimme war natürlich noch, dass es eine super enge Einbahnstraße war. Klar, wieso hätte es auch anders sein sollen. Und ich habe dieses Auto dann einfach so stehen gelassen. Schwitzend, total nervös, Hände zitternd, bin ausgestiegen. Mittlerweile war dieses beleuchtete Fenster offen und eine ältere Frau guckte raus.
Wie alt ungefähr?
Ich würde sagen, jenseits der 70.
Oh.
Und hat mir zugeschrien, ob ich wohl noch alle Tassen im Schrank hätte, um diese Uhrzeit.
Kannst du mal nachmachen, wie sie ungefähr gerufen hat?
Na, Sie haben ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank, um die Uhrzeit hier so einen Lärm zu machen. Das kann ja... Und entschuldige, Sie sind da hinten an mein Auto ran.
Und damit hatte sie leider recht. Ich bin halt zweimal gegen das Auto, was hinter mir stand, ran und habe halt immer gedacht, okay, was soll ich anders machen? Es ist dunkel, ich keine Ahnung.
Nichts.
Und ich habe noch kurz geguckt, ob da was dran ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht war da ein kleiner Kratzer dran. Ich bin auf jeden Fall zweimal mit Karacho gegen das Auto hinter mir. Und dann habe ich dieses Auto eingepackt und dachte, Scheiße, ich fühle mich gerade eh schon wie der schlechteste Mensch auf der Welt. Habe zu dieser Frau hochgeguckt und gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, es ist nicht mein Auto und ich kam damit jetzt gerade nicht so ganz klar. Ja, wenn da jetzt hinten an meinem Auto was vorne dran, das zahlen Sie aber. Und ich meinte, okay, wir machen einen Deal.
Hast du einen Deal gesagt?
Ja.
Wusste sie, was das ist?
Ja.
Oh.
Sie hat dann noch gesagt, you mean Vereinbarung. Habe ich gesagt, genau, that is it. Genau.
Oh, das ist sehr fortschrittlich.
So. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache Ihnen die Visitenkarte hinter Ihren Scheibenwischern, dann melden Sie sich einfach bei mir, falls da wirklich vorne irgendwas dran ist. Und dann hat sie so vor sich hin, ja, das kann ja wohl, ja, das will ich, aber so, ja, so kann ich ja nicht die Wahrheit sein, hier noch um die Uhrzeit. Und dann habe ich halt aus dem Portemonnaie rausgeholt, hinter die Scheibenwischer geklemmt und gesagt, tut mir leid, tut mir wirklich leid, das war mir so unangenehm. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Es hat sich nie jemand gemeldet. Ich weiß auch warum. Bis zum heutigen Tag denke ich halt.
Hast du eine falsche Visitenkarte daran gemacht?
Ich habe eine Fahrkarte von den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, weil ich dachte, ich habe gerade so einen Stress hinter mir jetzt. Viertelstunde eingeparkt, 10 Minuten gefahren. Keine Ahnung, wie viel 1000 Euro hier bezahlt.
Hast du die Visitenkarte mit einer Fahrkarte verwechselt?
Nee, nicht verwechselt, mit Absicht. Damit die sich nicht meldet.
Ich dachte gerade, du hast es verwechselt.
Nein, ich
Ariana, du kommst. Warte, ich möchte dir was geben. Das hier,
ja,
das ist ein Blatt.
Ja.
Und das ist deine Eintrittskarte zur Hölle. Ein VIP-Ticket gehen Hölle.
Aber ohne Rückkarte, ne? Das ist ein One-Way-Ticket.
Aber das Gute ist, ich stehe da schon und wink dich durch.
Wirklich?
Du stehst geil.
Aber nicht rückwärts, bitte. Mhm. Plus eins bin ich oder alleine?
Plus eins.
Ja, ich weiß nicht, dann überlege ich noch, wen ich mitnehmen könnte.
Die Frau vielleicht vom Fest.
Aber ganz ehrlich, ich fand das in dem Moment sehr geistesgegenwärtig von mir, dass ich dachte, willst du 300 Euro bezahlen für diesen kleinen Kratzer, den die jetzt vielleicht an ihrem Auto hat? Nein.
Aber weißt du was? Wenn das ein Auto von einem Carsharing-Unternehmen war, hätte sie ja auch rein theoretisch einfach das Carsharing-Unternehmen anrufen können und sagen können, um die und die Uhrzeit, du bist ja registriert.
Ja, ja, das schon. Aber die Frau war ja älter und die hat ja vor allem im Dunkeln definitiv nicht gesehen, dass das ein Carsharing-Auto war. Hm. Ich finde, das sieht man im Dunkeln nicht unbedingt. Denk mal, vielleicht ist es ein Werbeauto. Wissen Menschen über 70 überhaupt, was ein Carsharing-Unternehmen ist? Wahrscheinlich
eher
nicht. Sie
wusste, was Deal heißt.
Also. She was really developed, sehr fortschrittlich. Aber ich glaube nicht, dass sie es weiß. Und ich war mir ziemlich sicher, ich habe ja in meinem Kopf sehr schnell nachgedacht. Ich weiß nicht, wie ich so geistesgegenwärtig sein konnte, weil ich dachte, okay, bis morgen früh, bis sie aufwacht, 9 Uhr, ist das Auto 100 Pro schon von jemand anderem weggefahren worden. Und die hat sich ja nicht gemerkt, was da drauf stand. Und die wird nie wissen, welches Auto. Und ich dachte, okay, entweder du klemmst dir jetzt wirklich deine Visitenkarte dahinter und die meldet sich auf jeden Fall, oder du nimmst diese kleine Chance, dass sie sich nie meldet, weil sie nicht erkannt hat, von welchem Unternehmen dieses Auto war. Mein Vater hat schon mal festgestellt, Ariana, du hast eine sehr hohe kriminelle Energie. Hat er schon mal zu mir gesagt. Weil er mir, als ich jung war, hat er für meine Schule von irgendeinem Technikunternehmen, wie nennt man das, ein Computerhersteller, hat er da sich gemeldet und hat gesagt, hier auf der Schule meiner Tochter, die würden gern so ein, nicht ein Sprachlabor, aber so ein Computerraum aufmachen.
Computerkabinett.
Genau. Haben Sie irgendwie noch Computer-Laptops, die Sie nicht mehr brauchen oder die jetzt technisch nicht mehr so super sind? Die würde er fit machen, weil er Ingenieur ist, damit wir dann so einen Computerraum in der Schule haben. Und dann hat er, ich glaube, 10, 12 Laptops von dieser Firma zur Verfügung gestellt bekommen umsonst und hat die wieder fit gemacht für unsere Schule. Und dann hatte mein Vater diese Laptops zu Hause stehen. Ich hatte natürlich noch keinen. Ich glaube, ich war 11 Jahre alt. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, und die wollten nichts dafür haben. Hat mein Vater gesagt, nee, ist doch toll, ne? Meinte ich, aber warte mal, die haben sie dir so gegeben und die brauchen jetzt keine Bestätigung oder so, dass es für die Schule ist. Dann meinte er, nein. Dann meinte ich, aber das könnte man doch bei jedem Unternehmen machen. Mein Vater hat erst gar nicht verstanden, was ich von ihm will. Dann meinte ich, du könntest doch jetzt bei jeder Computerfirma nachfragen, ob sie das machen und die würden dir einfach geben. Oh. Und dann hat er erst verstanden, worum es mir ging und meinte, du hast eine sehr hohe kriminelle Energie, Ariana.
Hat er recht.
Ja, und er sollte recht behalten. Und ich hoffe, dass diese Frau, um jetzt den Schluss zu finden, mir verzeiht, was ich da gemacht habe. Liebe Frau, falls Sie diesen Podcast hören, zu wissen, was ein Deal ist, es tut mir leid.
Sie wird sicherlich Podcasts hören, ich denke schon. Aber ich finde es gut, dass du dich entschuldigt hast. Dass du gesagt hast, es tut mir wahnsinnig leid. Manche können das nicht.
Naja, aber ich hatte ja wirklich Scheiße gebaut. Ich war um 3:30 Uhr nachts dermaßen laut und bin zweimal in die Autobahn geknallt.
Stimmt. Aber mir ist aufgefallen, dass manchmal, wenn es gibt ja so Menschen, die sind sehr unfreundlich, an der Kasse zum Beispiel, hatten wir ja schon des Öfteren. Oder sie hätte ja auch rauskommen können und fragen können, was ist denn hier los, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Also man hätte ja auch anders reagieren können.
Naja,
sie
um war 3:30 Uhr nachts, wenn man schläft.
Ja, aber sie war schon sehr meckerig und auf Krawall gebürstet. Das ist wahrscheinlich schon so eine Frau, die öfter mal am Fenster sitzt und mit dem Kissen den Vormittag am Fenster verbringt und guckt, ob auch alles in der Straße
in Ordnung
ist. Ich
glaube, da hat ein kleiner Hund gekläfft bei ihr.
Das glaube ich nämlich auch. Es war nämlich ein rauher Dackel, der hieß Waldi.
So.
Und das ist schon, die hat aber auch schon ein bisschen darauf gewartet, dass, glaube ich, irgendwas passiert.
Ich glaube, die hat gar nicht geschlafen. Sie hat gewartet, dass da jemand laut einparkt.
Und manchmal ist mir aufgefallen, wenn man solchen Leuten dann sagt, es tut mir leid und sich entschuldigt, dass sie verwirrt sind, weil die damit nicht rechnen. Mm. Also ich habe die Situation auch schon mal erzählt. Ich bin mal mit der Bahn gefahren Und es war morgens sehr, sehr früh, ich glaube um 4 Uhr morgens oder so. Und es war sehr, sehr leer in der Bahn. Es waren nur ganz, ganz wenig Leute dort in der Bahn unterwegs. Und ich hatte eine große Reisetasche mit an dem Tag.
Ein Weekender.
Ein Weekender.
Ja.
Weil ich,
aus Leder.
Genau, es war ein Freitag und ich wollte nach der Arbeit verreisen mit meinem Weekender.
Ja. Und ein Kuscheltier und da oben drauf.
Genau. Und dann habe ich diesen Weekender auf den Platz neben mich gestellt. Und dachte, ja, mein Gott, es ist ja eine sehr, sehr leere
Situation,
die ist ja überschaubar. Es ist jetzt, glaube ich, okay, wenn ich die jetzt nicht auf die Tasche nicht auf meinen Schoß stelle, sondern neben mich. Und dann kam eine Frau und die musste genau neben mir sitzen, mit Absicht.
Obwohl da noch viele andere freie Plätze waren. Vielleicht hattest du eine sehr anziehende Aura.
Anscheinend. Ich heiße auch Laura.
Ja.
Deswegen wahrscheinlich.
Ja, eine anziehende Laura.
Und sie sagt, ja, können Sie mal bitte hier ein bisschen Platz machen? Ich möchte gerne sitzen. Habe ich die Tasche ein bisschen weggerückt.
Den Weekender
hat sich hingesetzt und dann, ich hatte auch Kopfhörer auf und wir sind so 3 Stationen
Earphones, gefahren. In-ears.
Yes. Und dann sagte sie plötzlich, entschuldigen Sie mal bitte. Warum muss ich Sie eigentlich darauf hinweisen, dass Sie Ihre Tasche wegstellen sollen? Also ich meine, haben Sie 2 Tickets gekauft für die Plätze hier? Und da habe ich gesagt, aber es ist ja war sehr freundlich, obwohl ich dachte, eher ernst gerade. Ich so, aber es ist ja noch sehr viel frei und Sie haben ja gesehen, dass ich eine große Reisetasche mit habe. So. Und da habe ich gedacht, wäre das okay? Ja, aber haben Sie 2 Tickets gekauft, frage ich Sie nochmal.
Wow.
Sie haben ja kein Anrecht auf 2.
Wow.
Und hat mich richtig doll nass gemacht, so wie man so schön sagt.
What?
Nass gemacht.
Wer sagt denn sowas?
Kennst du das nicht? Die hat mich maximal...
Doch, aber in einem anderen Zusammenhang. Die hat dich nass gemacht.
Meine Mutter sagt das manchmal. Hat die mich maximal nass gemacht. Oh, weil ich das so Mutterwort?
Mein Gott, Laura.
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das ist eher ein Pornobegriff.
Okay, wow. Auf jeden Fall hat sie mich halt runtergemacht. So. Und dann habe ich war so sauer. Ich dachte, das ist so ungerecht gerade einfach. Das ist so ungerecht und scheiße. Habe ich einfach gesagt, meine In-Ears rausgemacht.
Ja.
Habe sie angucken und gesagt, ich entschuldige mich. Es tut mir leid. Und da war sie total überfordert.
Oh, wirklich?
Ja. Sie war total, sie hat nichts mehr gesagt, sie hat nur noch, aber nach Luft geschnappt und damit hat sie überhaupt nicht gerechnet.
Vielleicht hatte sie einen epileptischen Anfall und du dachtest, sie hat nach Luft geschnappt.
Und ich habe mich richtig gut gefühlt danach. Ich dachte, nee, ich bin darauf nicht eingegangen, auf ihre schlechte Laune, gut, die sie heute hatte. Und die wollte mich einfach nur nass machen und habe gesagt, es tut mir Entschuldigung. Gott. So.
Ich glaube, damit nimmt man Leuten wirklich den Wind
ganz
aus den Segeln.
Oft,
ne?
Ganz, ganz oft, ja.
Aber da tritt, glaube ich, genau das ein, was du vorhin gesagt hast. Das muss man können.
Mhm.
Sich in der Situation, das finde ich, spricht meiner Meinung nach wirklich für eine starke Persönlichkeit, wenn man sich in einer Situation, also erstmal, wenn man sich in einer Situation entschuldigt, wo man sich gar nicht entschuldigen muss, nimmt das schockt den anderen total. Das nimmt dem den Wind aus den Segeln. Aber man muss das können. Weil ich muss zugeben, ich glaube, mir würde es sehr schwer fallen, mich zu entschuldigen, wenn ich wüsste, die andere hat mich aber eigentlich gerade total unbegründet angemacht.
Ja, so war es gewesen. Wollte ich einfach nur mal sagen.
Und ich werde oft unbegründet angemacht, aber das ist was anderes.
Okay, ja, cool.
Nee, aber ja, gut. Bei dir kann man sich psychologisch noch richtig was abgucken.
Ich glaube nicht. Ich habe mich schon so oft im Leben entschuldigt, obwohl ich so
wirklich
recht hatte.
Du bist einfach auf der Straße zu Leuten hingegangen und so, es tut mir so leid wegen gestern. Und die Leute dann so, entschuldigen Sie, ich kenne Sie nicht. Ich weiß, aber ich wollte mich nur entschuldigen, das von gestern war einfach nicht okay von mir.
Aber ich hasse das, wenn etwas nicht harmonisch ist. Manchmal, wenn ich mich mit Freundinnen früher gestritten habe oder so, mit Annalies zum Beispiel.
Die mit der Brille.
Die sauer war, weil sie eine Brille hatte und ich nicht. Aber ich hatte ja nachher auch eine, nur ohne Stärke. Da habe ich mich entschuldigt, einfach damit wir wieder Freunde sind.
Aber wofür entschuldigt dann? Für irgendwas.
Tut mir leid. Für was? Hat sie ja dann nicht gefragt.
Okay, das ist dann vielleicht aber eher wieder auch eine schwache Persönlichkeit.
Von mir, ne?
Ja, nicht so dich immer gegen anderen gegenüber runtermachen.
Mm.
So stay for your morals.
Okay.
Ja, moral klingt, finde ich, immer ein bisschen wie so ein Pilz, so eine Morchel.
Definitiv.
Oder so.
Definitiv, ja.
Ja. Was Ähnliches.
Cool.
Ja, wir haben in dieser Folge tatsächlich noch jemanden, der uns supportet und unterstützt. It's a supporter.
Wir haben so viel Support.
Die stehen hinter unserem Rücken und stärken uns, die halten uns das Rückgrat und sagen, Ariana, Laura, ihr seid toll und wir supporten euch.
Die sind der Wind in unserem Segel.
So, und zwar ist es eine ganz, ganz tolle schwedische Hörbuch-App, sie nennt sich BookBeat und die haben mich mal wieder auf eine Sache aufmerksam gemacht, die ich ganz, ganz toll finde.
Ja.
Und es ist einfach eine schöne Situation im Leben. Und zwar, wenn man ganz viele Jahre ein Idol hatte und das dann trifft. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt hatte von Dietmar Wunder. Das ist die deutsche Stimme von Daniel Craig von James Bond.
Craig,
ja, da sind wir wieder.
Hast du schon mal erzählt,
Der ja ganz viele Jahre Sean Connery-Fan war und immer Schauspieler werden wollte, weil er gesagt hat, Sean Connery ist ein großes Idol. ist er dann in dem Sinne nicht geworden, aber ist dann halt die deutsche Stimme von James Bond geworden, was ja so ein bisschen ist wie sein Idol.
Ein bisschen,
und
ja.
Es gibt noch jemanden, der Feuilleton in der Zeitung würde ihn nennen, das Enfant Terrible der Popliteratur, und zwar Benjamin von Stuckrad-Barre, ja. Der, ja, das Enfant Terrible der deutschen Popliteratur ist, wie ich gerne so sagen möchte. Und die Geschichte ist eigentlich auch recht bekannt von ihm, und zwar, dass er als kleiner Junge von seinem Bruder eine Platte bekommen hat, wo Udo Lindenberg drauf war. Ich glaube, Benjamin von Stuckrad-Barre war irgendwie 8, 9 Jahre alt und hat diese Platte bekommen und hat Udo Lindenberg Songs gehört. Oder es war eine Kassette sogar. Und das war zu der Zeit dann so sein großes Idol im Leben, musikalisch, als Hutträger, als Raucher, als alles. Und er wollte so sein wie er. Und er hat diese Musik gehört, die ihm wahnsinnig viel gegeben hat, durch eine schwere Zeit begleitet. Und heutzutage sind die beiden ja befreundet. Also das in den Büchern von Benjamin von Stuckrad-Barre kommt es immer drin vor, in seinen Geschichten, die er erzählt, wenn er Lesungen hat. Mhm. Und er reist mit Udo Lindenberg. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich stelle mir das so ganz absurd und surreal vor.
So als wäre ich plötzlich mit Beyoncé befreundet.
Oder du mit mir, genau. Wenn man ganz viele Jahre ein Idol hat. Stell dir mal vor, du würdest an einem Sonntag einfach B anrufen und sie würdest sagen, hey B. Und sie würde sagen, hey L, how are you doing? Mhm. Und du so, good, how are you doing? Und sie, I have struggled with Jay-Z. Today.
Sie würde auch Jay-Z sagen.
Ja. Genau. Sie nennt ihn ja, wie heißt er denn im echten Leben? Sean oder sowas.
Paul.
Paul, genau. I have struggled with Paul today. Und du, me too, with my mother. Und dann würdet ihr euch so unterhalten.
Ja.
So surreal stelle ich mir das vor. Und deswegen habe ich mich nämlich sehr gefreut, dass das Buch Panikherz von Benjamin von Stuckrad-Barre bei BookBeat im Sortiment ist.
Im Sortiment,
genau. Und das ist das, was ich gerade höre, Panikherz, was nämlich genau mit dieser Geschichte anfängt, wie Benjamin von Stuckrad-Barre und Udo Lindenberg halt zusammen auf Reisen gehen und er dann zurückspringt in der Zeit und erstmal erzählt, wie er das erste Mal von ihm gehört hat. Und er liest vor allem sein Buch selber.
Und das mag ich sehr.
Und ich muss zugeben, bei den ersten Sätzen habe ich gedacht, schreiben kann er, lesen sollte er vielleicht sein lassen.
Wirklich?
Ja, aber ich musste mich vielleicht auch erst an die Stimme oder an die Art, wie er liest, gewöhnen, weil wir sind ja sehr aufbrausende Persönlichkeiten. Sie sind professionell, genau. Und sehr aufbrausende Persönlichkeiten. Und Benjamin von Stuckrad-Barre liest
lean back?
Ja, genau.
Lean back.
Er liest sehr lean back. Er liest sehr ruhig, sehr langsam und sehr gelassen. Vielleicht musste ich da erstmal reinkommen. Ich musste erstmal calm down, erstmal runterkommen.
Ja, ja.
Auf den Boden
das
der Tatsachen. Das erdet
dich vielleicht auch einfach.
Ja,
ja,
genau. Es gibt ja Leute, die sagen, auf dem Boden der Tatsachen, die Glitzer. Oder ich bin auf dem Boden der Tatsachen, aber es ist aus Marmor. Genau so. Und da musste ich erstmal hinkommen. Und dann habe ich mich so ein bisschen an die Stimme von Benjamin von Stuckrad-Barre gewöhnt. Und seitdem mag ich es richtig gerne.
Freut mich.
Ja, und höre was von ihm. Und das Coole ist, nicht nur ich kann Panikherz von Benjamin von Stuckrad-Barre bei BookBeat hören oder eins der tausenden anderen Hörbücher, sondern ihr auch. Denn BookBeat hat ein kleines Geschenk für euch. Und ich dachte, Laura, du interviewst dich doch immer so gerne selber.
Ja, das liebe ich.
Aber ich dachte, vielleicht gebe ich deinem Leben mal ein bisschen Pep.
Sinn.
Ja, ein bisschen Sinn und so einen kleinen, eine neue Nuance. Und nicht du interviewst dich selber, sondern ich würde ganz kurz mit
das
dir
würdest du tun.
So ein schnelles Interview über BookBeat machen. Damit man ganz kurz auf einen Blick weiß, worum es geht.
Ja, okay. Antworte ich aus dem Bauch heraus?
Genau, du antwortest einfach aus dem Bauch heraus. Und zwar würde ich gerne wissen, BookBeat, Laura,
gibt
es da irgendwelche Begrenzungen, wenn man Hörbücher hört?
Nein, überhaupt gar nicht. Du kannst so viel hören, wie du möchtest. Du bezahlst 14,90 € im Monat und dann hast du eine Flatrate am
Start.
Das
ist ja toll.
Ja.
Und kann ich die Hörbücher nur hören, wenn ich mich im Internet befinde?
Ach Quatsch, du kannst sie runterladen, dann kannst du es offline hören.
Das ist ja super. Hm. Und wenn ich jetzt bei BookBeat mich einmal anmelde, bin ich irgendwie 10 Jahre gebunden, habe noch eine Waschmaschine und einen Kühlschrank dazu gekauft?
Come on, da gibt es keine Mindestvertragslaufzeit. Das kannst du jederzeit kündigen.
Das ist ja super.
Ja.
Und jetzt ist das Problem, ich habe keine Kreditkarte. Kann ich da mich trotzdem anmelden?
Ja.
Ja?
Kannst du. Du kannst per Online-Banking einfach ganz easy payen.
Ist das ganz neu mit dem Online-Banking?
Jetzt neu.
Ja, das ist ja super. Dann habe ich eigentlich am Ende nur noch eine Frage. Was ist denn dieses tolle BookBeat-Geschenk für alle Herrengedeck-Hörer?
Die können einen Monat, also ihr da draußen, du, liebe Herrengedeck-Hörer, du kannst einen Monat gratis for free BookBeat testen und zwar mit einem Codewort. Wie könnte das wohl sein?
Nicht etwa Herrengedeck.
Ja.
Das ist ja klasse. Ja. Toll. Laura, wie fühlt sich das für dich an, wenn du dich nicht selber interviewst, sondern andere
gut.
Das machen? Super,
haben.
Oder? Guck mal, ein Monat kostenlos BookBeat auf bookbeat.de mit dem Code Herrengedeck, fantastisch. Und jetzt möchte ich dich gerne fragen, 95.000 Euro, Laura, diese Summe, was löst die in dir aus?
Geht's mir in den Hot Button?
Nicht direkt. 95.000 Euro, was würdest du damit machen?
Was ich damit machen würde? Mhm. Ich würde auf jeden Fall erstmal in die USA reisen.
Mhm. Mit Udo Lindenberg, oder?
Nee. Ich würde mit dir.
Wirklich?
Ich würde einen Roadtrip machen und dann würden wir vielleicht in jedem Start eine Podcast-Folge aufnehmen. On the road.
In jedem amerikanischen Staat. Ja. Ich weiß nicht, ob Donald Trump uns reinlassen würde, aber es ist eine tolle Idee.
Finde ich toll.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass 95.000 Euro die Summe war, die 9Live mal als Strafe zahlen musste, weil sie gegen Vorschriften verstoßen haben für TV-Gewinnspiele. Diese Vorschriften gibt es wirklich. Und ein paar Jahre später musste 9Live auch schließen. Das ist sehr schade, aber
für uns ist es gut.
Für uns ist gut, weil wir haben ja ihr Equipment bekommen. So, den Hot Button zum Beispiel, und der steht bei uns. Und immer wenn Laura darauf haut, gibt es einen Random Fact.
Aber nur, wenn ich darauf haue, oder?
Wenn ich jetzt sagen würde, jetzt kommt der Random Fact,
dann wird's
und dann passiert nichts, dann wird gar nichts passieren. Du musst darauf hauen.
Und wenn du da jetzt raufhauen würdest?
Wird nichts passieren. Soll ich mal probieren?
Ja.
Ich zeig's dir mal. Warte, nochmal. Passiert nichts, siehst du?
Soll ich mal?
Ja.
Okay.
Ich denke, das ist eine wichtige Sache, ne?
Es ist ziemlich unterhaltsam. Also, es ist unterhaltsam, aber es ist natürlich auch politisch. Aber wenn man selber jetzt nicht irgendwie beteiligt ist, ist es eigentlich vor allem unterhaltsam, ja.
Der Random Fact.
Die meisten bleiben dann aus Höflichkeit sitzen und hören halbherzig zu und so weiter. Aber das, was darüber kommt, dieses, ich will hier einfach nur weg, ich will mich dieser ekelhaften Situation entziehen, das ist der Vibe.
Der Random Fact in dieser Woche kommt von unserer lieben Herrengedeck-Hörerin Eileen.
Eileen.
Den hat sie uns zugeschickt.
Come
und
on, Eileen.
So.
Oh, I swear I give in. I can fight it.
Oh, come on, Eileen. Aber bei dieser Eileen ist die Krux an der Geschichte, sie wird mit AI geschrieben. Sehr, sehr außergewöhnlich, nicht mit EI.
Ach so.
Genau. Aber den Random Fact, den Eileen uns zugeschickt hat, was auch ihr jederzeit sehr gerne machen könnt, der betrifft jeden Menschen. Manchmal sind es ja nur so Sachen, wo, ja, das nur alle, die Mickey Mouse lesen oder die Wein trinken.
Ja.
Diesmal ist es ein Random Fact, der wirklich jeden betrifft. Und zwar, 86% der Menschen haben ein anderes Sternzeichen, als sie eigentlich glauben. Also auch ihr da draußen.
Auch du.
Auch du. Vor 2500 Jahren etwa, nämlich ist das System der Sternzeichen entstanden und es beschreibt den Stand der Sonne zum jeweiligen Geburtstag. Also das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Wenn ihr zum Beispiel Ende Januar Geburtstag habt, heißt das, die Sonne steht im Zeichen des Wassermanns. Das ist einfach so, Sternbild Wassermann. Mhm. Und daraus entwickelt sich das Sternzeichen. Aber die Erde verändert sich ja und die Sternbilder bewegen sich. Und so hat heutzutage kaum noch jemand das Sternzeichen, das er zu seiner Geburt hatte.
Tricky.
Also irgendwie, das weiß nicht, dieses, dass wir überhaupt unsere Sternzeichen wissen, ist ja irgendwie so verankert bei uns, wie in anderen Ländern, keine Ahnung, dass die daran glauben, in Indien, dass Kühe heilig sind. Bei uns weiß man das, was jeder Mensch für ein Sternzeichen hat. Aber niemand berücksichtigt, dass sie sich eigentlich verschieben. Und zusätzlich, dazu kommt noch, es gibt mittlerweile ein neues. Und
Sternzeichen?
Zwar, ja, der Schlangenträger.
Ach.
Das kommt noch dazu.
Ist das Lord Voldemort?
Der ist eher ein Schlangengesicht. Vor allem wir beide, es gibt eine Liste, die können wir auch gerne mal posten, wo man gucken kann, welche Sternzeichen man denn heutzutage hätte. Wir können ja mal gucken, was wäre deins im Moment?
Im Moment bin ich Krebs.
Und was wärst du nach der Verschiebung?
Zwilling.
Ja, siehste, ich bin nämlich eigentlich, habe im Januar Geburtstag und wäre eigentlich ein Steinbock. Nach der Verschiebung bin ich aber eigentlich ein Schütze.
Hm.
Das hat sich alles einmal verschoben.
Ja.
Deswegen, ihr könnt den Test gerne mal zu Hause machen. Jetzt in diesem Moment ohne die Liste bringt es euch gar nichts, aber wir werden sie einfach mal auf Facebook
aber
posten.
Kann ich trotzdem einfach Krebs bleiben?
Also ich glaube nicht, dass es sich etablieren wird. Leider, dass jeder jetzt sein aktuelles Sternzeichen bekommt. Ich fände es schön.
Wenn es sich verändern würde?
Ja,
wenn du jetzt Schütze wärst?
Also ich mag den Steinbock als Sternzeichen eigentlich gar nicht. Ich finde ihn ein sympathisches Tier.
Ja.
Der ist ja auch sehr zielstrebig und kann gut über Berge laufen. Mhm. Aber es stimmt einfach nicht mehr. Also wenn man jetzt gucken würde, im Januar, wo steht die Sonne?
Ja, ich
und
verstehe.
Nach welchem Sternbild? Das stimmt einfach nicht mehr. It's not correct anymore. Das ist so, als wenn du umziehst in deinem Personalausweis, bleibt einfach dein alter Wohnort bestehen. Das ist, it's not correct. Mhm. Und wir sind hier in Deutschland. Da wird auf Korrektheit sehr viel Wert gelegt.
Es würde alles gerade über den Haufen werfen.
Auf das dein Leben
ganzes,
basiert, ne?
Ja, ja, weil ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich mir jeden Tag, also meine Schule war direkt neben einer Tankstelle. Die Schule steht immer noch neben der Tankstelle.
Hat es immer nach Benzin gerochen bei euch?
Ja, doll.
Ja?
Manchmal haben wir gedacht, oh Gott, brennt irgendwas gleich? Nein, das ist die Tankstelle neben uns. Und immer wenn ich eine Freistunde hatte, bin ich in diese Tankstelle gegangen und habe mir entweder eine Bockwurst geholt mit Senf, kein Scheiß.
Nein.
Doch. Und immer eine Zeitschrift. Ich habe richtig, richtig doll mich orientiert an den Inhalten von der Mädchen, von der Girl, von der Joy. Bravo nicht so, das war nicht so mein Ding, aber also diese richtigen Mädchenzeitschriften.
Die auch so ein schönes Gesellschaftsbild etabliert haben damals. Ja.
Und da habe ich halt immer alles, alle Tests gemacht, mich nach allen Richtlinien auch auf jeden Fall gehalten.
Liebt er mich wirklich?
Genau. Das hat auch geschminkt, da habe ich ja meine ganzen Vergiss Dagi Bee und Bibis Beauty Palette. Was ich gelernt habe, ist, wie man blauen Lidschatten aufträgt mit Glitzerpartikeln drin aus der Mädchen. Step by Step. Ich habe die immer auch ausgeschnitten, die Make-up-Tutorials damals. Das hieß ja noch nicht Tutorials, das ist die Step-by-Step-Anleitung. Ja. Aber
Step by Step war aber auch Schritt für Schritt wahrscheinlich eher.
Schritt für Schritt wahrscheinlich, ja. Die habe ich auch alle abgeheftet, um mich dann halt danach zu
in einem kleinen Leitsordner, oder?
Ja, genau. Ja. Der war blau. Mhm. Und vorne war Britney Spears
blau, drauf. Wie dein Lidschatten, ja.
Genau. Und das Gestell meiner damaligen Brille. Mhm. Und vorne war Britney Spears drauf, weil bevor das mein Schminkordner wurde, war das mein Britney Spears Ordner. Ich habe alles von Britney Spears gesammelt früher. Wow. Und ich auch die Sternzeichen oder das Horoskop da drin, ich habe das jeden Tag gelesen und das hat meinen Tag bestimmt. Es hat mein Liebesleben bestimmt. Wenn da drin stand, Krebs verträgt sich nicht mit Steinbock, dann habe ich keinen Jungen an mich rangelassen, der Steinbock war.
Aber woher wusstest du, welches Sternzeichen der hatte?
Das habe ich immer rausgefunden.
Gezieltes Fragen?
Das war das Erste, was ich von einem Schwarm wissen wollte, was ich rauskriegen musste. Ja, Schwarm ist aber auch so ein typisches Wort.
Hat man früher gesagt,
das ist so ein Wort aus einer Mädchenzeitschrift, findest du nicht?
Ja.
Total doll. Und das war das Erste, was ich rauskriegen musste. Wann hat der Geburtstag? Was ist das für ein Sternzeichen? Passen wir zusammen?
Aber heute ist es nicht mehr so. Wenn du jemanden kennenlernst oder im Bürgeramt bist und der deinen Antrag bearbeitet, entschuldigen Sie ganz kurz, welches Sternzeichen haben Sie?
Mir ist das nur bei Leuten wichtig, mit denen ich eine körperliche, emotionale Beziehung eingehen möchte.
Ja. Wie viele Menschen sind das in deinem Leben dann ungefähr?
Gerade ist es nur eine.
Ja, okay.
Und mein Freund Nils ist ja auch Krebs.
Ja.
So wie ich, aber ja am gleichen Tag Geburtstag haben.
Das ist wirklich sehr romantisch.
Beide am 6. Juli. Mm. Und Juli, das sind die Schlimmsten, die das sagen.
Das sagt meine Mutter immer. Juli. Hat sie auch früher mit Y hinten geschrieben, damit man es nicht mit Juni verwechselt.
Genau. Ja. Und die Krebse, die passen gut zusammen. Ja.
Ist das so?
Ja, habe ich mich erkundigt.
Ich hätte gedacht, das wäre eher so wie Yin und Yang, dass es so sehr unterschiedlich sein muss, damit es sich ergänzt.
Aber wir sind beide sehr emotional. Mhm. Und das ist dann ist es dem einen nicht unangenehm, emotional zu sein. Und der andere kann die andere Emotionalität sehr gut verstehen. Weißt du, dann kommt es dann nicht zu Straucheleien. Ja, das ist deswegen habe ich eine ganz besondere Bindung zu Horoskopen. Und ich hatte damals ein Handy. Das war mein allererstes Handy, was ich hatte. Ich glaube, es war ein Philips. Und das hatte Biorhythmus. Das war, ich würde jetzt.
Eine App, oder?
Heute wäre es eine App, damals war es.
Eine Anwendung.
Eine Anwendung, ja. Genau. Und da konnte man sein Geburtsdatum auch eintragen und hat es dir jeden Tag gezeigt, wie viel Herzen hast du an dem Tag, also wie viel Liebe kriegst du an dem Tag, wie viel Glück kriegst du an dem Tag.
Aber es war nicht von Scientology supported.
Nein.
Nee, okay.
War von Philips supported.
Okay, ja.
Von Kolja. Mhm. Und das habe ich jeden Tag, bevor ich das Haus verlassen habe, habe ich meinen Biorhythmus abgefragt. Also Sternzeichen, das war mir sehr, sehr wichtig. Und also, ich muss sagen, den Höhepunkt habe ich erreicht, als ich bei Astro TV ein Praktikum gemacht habe. Und jeden Tag.
Und das ist jetzt kein Scherz,
Das ist jetzt kein Scherz. Und ich habe da eine Sendung betreut, die jeden Morgen lief. Auf dem Sender Astro TV lief so eine Morgensendung, eine spirituelle. Und da kam, bevor die Werbung irgendwie kam oder was, kam immer die Sternzeichen oder das Horoskop. Und ich habe das gesprochen.
Kannst du das mal, toll, kannst du mal hier so einen Test sprechen?
Ja, ich habe ja jetzt hier kein Sternzeichen.
Warte, wir suchen eins raus. Okay, ich würde einfach mal, bin jetzt hier gerade im Internet, ja. Einfach mal, weil ich eine sehr selbstlose Person bin, würde ich einfach mal mein Sternzeichen nehmen.
Ah ja, cool. Ja. Das echte Sternzeichen oder das, was du an deiner Geburt bekommen hast, das Sternzeichen?
Wir nehmen das neue tatsächlich.
Das neue, also Schütze.
Schütze, genau. Mhm. Und ich gebe jetzt mal hier ein Tageshoroskop Schütze. Und dann kannst du mir das einfach mal, deine Möglichkeiten demonstrieren, ja? So, ich habe jetzt hier einfach mal auf das Erste geklickt.
Ist es ein Artikel von GoFeminine?
Nee, aber ähnlich. Und es ist eine Einteilung in Vormittag, Nachmittag, Abend.
Oh.
Eine kurze. Ich würde aber sehr gerne, dass du alle drei Branchen mir vorliest. Ja. Und bitte.
Schütze. Vormittag. Der Mond steht in der Jungfrau und sie kommen heute nur schwer aus den Federn. Sie sind müde und antriebslos. Nachmittag. Ein Spaziergang bringt sie auf andere Gedanken und schenkt ihnen neue Energie. Sie haben eine interessante Eingebung. Abend. Sie und ihr Partner, was?
Hey, hey, ich habe Nachbarn, ja?
Ja, okay.
Männliche.
Also nochmal. Sie und ihr Partner sind ein Herz und eine Seele. Sie haben sich viel zu erzählen.
Oh ja, ich erzähle meinen Nachbarn sehr viel.
So habe ich das ungefähr.
Ich habe eine kurze Frage. Du hast am Anfang vorgelesen, der Mond steht in der Jungfrau. Wenn der Mond in der Jungfrau steht, ist sie keine Jungfrau mehr eigentlich, oder? Weil sie hat ja einen Mond in sich stehen.
Ja,
ja,
das ist ein komisches.
Das ist inhaltlich nicht ganz ausgefallen.
Aber darum ging es ja auch gar nicht.
Nee, genau.
Ja, so habe ich das vorgetragen.
Super.
Und dann habe ich immer bekommen, das ist ein großes Geheimnis, da weiß ich nicht, wo das herkam. Ich habe per E-Mail immer zugeschickt
per
bekommen.
E-Mail.
Per E-Mail.
Von E-Mail.
Bote,
ja.
Genau.
Ja.
Von E-Mail-Detektive. Mhm. Der hat es ja den Fall aufgelöst damals, hat einen neuen Job, er ist jetzt Bote und hat mir immer...
Und hat Horoskope geschrieben,
ja, und
toll.
Hat, aber die geschrieben hat, weiß ich nicht, aber so. Hat mir die immer gebracht.
Okay, TKKG hat die vielleicht geschrieben.
Kann sein. Das ist nämlich das Geheimnis. Ich weiß nicht, woher die, also wo der Ursprung dieser Horoskope herkam. Ich hatte einfach nur das Dokument und damit bin ich in die Sprecherkabine gegangen bei AstroTV.
Gab es eine richtige Sprecherkabine?
Ja, es gab eine richtige Sprecherkabine. Und da habe ich das dann, ja, eingesprochen, die Horoskope. Und das war das erste Mal, dass ich, wow, was machst du da gerade? Trinken. Bier trinken? Schmeckt nicht mehr so gut. Es ist Schal.
Schäumt gerade ein bisschen. Es ist Schal? Meinst du, das hat so eine kleine Wollmütze auf und hat gestrickt? So, ah, guck mal, Schal. Bier mit Schal.
Ja, genau. Und auf jeden Fall war das so, das war der erste Schritt Richtung Sprechen. Da habe ich ja schon so gemerkt, oh, ich bin
das
sehr
kann ich
gut.
Ja.
Ich gedacht, ich bin ja sehr, sehr gut. Ich habe mich gehört und gedacht, ich bin sehr gut. Und dann habe ich gedacht, ich muss in die Richtung gehen. Und zack, habe ich einen Podcast.
Ich fand gerade, dass du sehr seriös geklungen hast. Sehr kompetent, aber auch ein bisschen ältlich.
Ältlich, genau.
Wenn ich dich nicht gekannt hätte, hätte ich gedacht, du heißt vielleicht Edeltraut,
ja.
Waldfriede, Marianne, Irene.
Ja.
Sowas in der Richtung.
Ja.
So eine etwas beleibtere Frau, die eine Brille hat, die sehr weit vorne auf der Nasenspitze sitzt. Haare sind
Frau Holle oder?
Nee, stilloser. Haare sind rot gefärbt, aber in so einem Rot, was niemand sich färben würde. Also sehr, sehr künstlich
Mahagoni?
Rot. Mahagoni, genau. Die Sachen sind so handgetuftet, sagt man, glaube ich, oder handgetaftet irgendwie so. Also so handgewirkt, also handgebartigt, so eingewirkt, so gestrickt, handgeklöppelt, gehäkelt, so. Und du hättest eine Katze, die sitzt ja auch immer auf der Schulter, so eine Perserkatze.
Ja, das hast du gedacht gerade?
Ja, so habe ich dich vor mir gesehen, genau.
Also und wie eine Wahrsagerin. Bestimmt.
Wie eine Wahrsagerin, ja.
Was
aber
ja schon wieder passt. Es war passig.
Passig, ja. Ja, genau. Mhm. Und bei der Perserkatze überlegst du aber, ob du die austauschst, weil Persien liegt nicht in Deutschland und Europa. Das ist dir nichts irgendwie, diese so ausländische Katzen, das magst du nicht. Und du hättest dir überlegt, irgendwie, weiß ich nicht, eine europäische Waldkatze anzuschaffen.
Es war keine Perserkatze.
Na doch, war es ja.
Ah,
aber
ja.
Da hast du gemerkt, oh, langsam treten da so Dissonanzen auf, du bist dir nicht mehr sicher. Eine persische Katze, willst du das in deinem Haushalt? Mhm. Kannst du das mit dir vereinbaren? Die Ausländer, ich meine, jetzt hast du, die nehmen dir alles weg, die kriegen viel mehr Geld als du, Handy, Job, alles weg, genau.
Ich hatte mal, weil du gerade Perserkatze sagst, ich hatte meine Lehrerin in Sozialkunde, die war, das sage ich jetzt, die war dick.
Ja.
Und die war so in ihrer ganzen...
Was aber okay ist.
Ja, total.
Völlig in Ordnung.
Hä?
Ja.
Aber die war in ihrer ganzen Attitüde, war die faul einfach. Mhm. Die hat immer alle zum Kopieren geschickt. Die hat sich nicht bewegt. Die war so langsam, wie sie geredet hat. Und ich habe mal gesagt, das ist eine fette Perserkatze, die auf dem Schrank oben drauf sitzt und so ganz langsam und abfällig guckt.
Mm.
Das war meine Sozialkundelehrerin.
Das können Katzen abfällig gucken.
Ja.
Ja, das können die wirklich. Zu diesem Horoskope Steinzeichen, Sternzeichen.
Steinzeichen,
genau. Ich bin der Steinbock, deswegen sind es für mich
bei
Steinzeichen.
Bei dir sind es Steinzeichen.
Genau.
Bei mir sind es Wasserzeichen, weil ich ein Krebs bin.
Und Krebse im Wasser wohnen, oder?
Das ist ein Wasserkrebs.
Ah, ja.
Ich bin Wasserkrebs.
Okay.
Es gibt ja noch, also Nils ist, mein Freund, ist kein Wasserkrebs.
Mhm.
Das ist ein Landkrebs.
Woher weißt du das?
Das weiß ich.
Ja.
Das merkt man
das
am
Gemüt. Das spürst du, oder?
Ja. Ich bin Wasserkrebs.
Ja. Ja, bei mir steht auf jeden Fall der Mond in der Jungfrau, was soll ich dir sagen? Aber dieses Horoskope-Thema hat mich daran erinnert, dass ich vor kurzem im Planetarium war. Das haben Freunde zu mir gesagt, wollen wir ins Planetarium gehen? Und ich dachte, wir sind jetzt Ende 20, wann sagt man denn da, lass doch mal Freitagabend zusammen ins Planetarium gehen? Das war eine super schöne Idee, muss ich sagen. Einfach so ein ganz handelsübliches 0815 Otto-Normalverbraucher-Planetarium hier in Berlin, haben wir so eine kleine Show angeguckt und ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich glaube, ich war das letzte Mal im Planetarium vor etwa 5 Jahren. Und jedes Mal denke ich, das musst du öfter machen, weil die arbeiten ja auch immer wieder ihre aktuellen und neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse in diese Shows da mit rein. Und da wurde einfach an diesem Planetarium-Himmel, an dieser Planetarium-Kuppel so eine kleine einstündige Vorführung gemacht über unser Sonnensystem, über das Universum. Aber ich bin jedes Mal beeindruckt davon, wo wir hier eigentlich leben. Und das ist jedes Mal total absurd für mich. Die zeigen ja nie die Erde irgendwie mit den Straßen und den Menschen und den Häusern und den Autos, sondern das ist ja viel weiter rausgezoomt und man sieht eine so eine kleine Kugel, die durch dieses immer schwarze, im Weltall ist ja auch immer dunkel, da ist ja nie mal hell irgendwie so, oh, heute scheint die Sonne, jetzt schneit, ist immer dunkel, ist immer schwarz. Und da sieht man einfach nur diese kleine Kugel, wie die in diesem Weltall drin schwebt und diese ganzen anderen drumherum. Und dann zoomen die immer weiter raus und diese ganzen Planeten und Sonnensysteme. Und ich finde es so unfassbar, wenn man sich überlegt, wie groß das Ganze ist und was wir manchmal für Probleme haben. Da wächst einem ein Nagel ein oder man hat Spliss in den Haaren oder so und denkt dann...
Oder wie mein Kollege Johann, der mir die Haare neulich abgefackelt hat.
Wie hat er das gemacht?
Er wollte ein Streichholz anmachen, aber das ist dann in meine Richtung geflogen und plötzlich ist eine große Flamme von meiner Brust
aufgegangen. Aber du hast deine Haare noch, also
ja,
ist alles
aber
okay.
Es war sehr, sehr, sehr dramatisch. Also ja. Es war plötzlich ganz wie Plastik unten an den Spitzen meiner Haare. Ich habe fast geweint und alle so, bist du doof, er schneidet halt ein Stück ab und so. Ich hatte so, Gott, nein.
Also, wie sieht das denn aus?
Und dann habe ich das rausgebürstet und mit einer ganz kleinen Nagelschere jedes einzelne Ding so ein bisschen gestutzt, sodass es einigermaßen wieder geht. Aber das war ein großes Problem. Für mich.
Was aber man sieht es nicht. Hast du gut gelöst.
Ja.
Wunderbar. Mhm. Und guck mal, in solchen Situationen, wo dir sowas passiert, oder manchmal ärgert man sich über, die Männer jetzt vielleicht nicht, aber eine Laufmasche in der Strumpfhose.
Über Zellulite.
So, oder ein Kaffee, der einem auf ein weißes Hemd verschüttet und man denkt sich, Mann, mein Tag ist im Arsch. In den Momenten sich einfach mal bewusst machen, rauszoomen, wo wir da eigentlich leben. Das ist alles ein Wunder. Das ist wirklich unglaublich. Und dann denke ich auch manchmal, krass, da fliegen Planeten durch die Gegend und irgendwie funktioniert es aber alles so, dass die nicht gegeneinander knallen und alles explodiert. Und wir haben dann so verrückte Sachen wie einen Tesa-Abreißer. Es gibt einen Tesa-Film und dafür gibt es dann diese kleinen Dinger, wo man den Tesa-Film reinklippt und da hat man einen Tesa-Abreißer. Dieses Universum ist so ein Wunderwerk und wir haben so kleine Sachen wie einen Tesa-Abreißer. Das steht für dich
nicht im Verhältnis.
Nee, das ist ganz absurd für mich. Und noch viel absurder finde ich, das ist ein Gedanke, der macht mich verrückt, dass das kein Ende hat. Das Universum, das hat
kein Ende.
Darüber
kann ich nachdenken, wird mir schlecht.
Das hat kein Ende, es geht immer weiter, es geht weiter. On and on and on and on and on. Du reist mit dem Raumschiff 50 Jahre, reicht nicht. Weiter, immer weiter und weiter.
Stopp.
Es gibt kein Ende. Mm-mm. Und dann, in dem Moment, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben gedacht, okay, Ariana, es ist so dermaßen absurd und realitätsfern, wenn du wirklich glaubst, dass diese Erde und die Menschen, die hier sind, die einzigen auf der ganzen Welt im Universum. Das ist, und da kriege ich jetzt, und das ist kein Clickbaiting-Satz, eine Gänsehaut.
Ja.
Das meine ich wirklich ernst. Es ist total realitätsfern, wenn man sagt, es gibt nur uns Menschen und nur unsere Erde. Es ist total absurd, wenn das immer weitergeht, das Universum, immer weiter und weiter, wie viele Planeten mit Lebewesen drauf wird es geben und vor allem, wie Fortschritte. Vielleicht sind die so, die haben natürlich auch nicht alle die Formen, die wir haben. Die sind dann vielleicht so alienmäßig oder schon technisch viel weiter. Die fliegen schon mit UFOs so auf der Welt rum, auf ihrem
oder
eigenen kleinen Planeten.
Vielleicht sind sie auch noch nicht so weit.
Vielleicht krabbeln die alle noch wie Einzeller auf dem Boden rum, natürlich. Und da entsteht neues Leben.
Ja.
Aber wie unfassbar ist es? Und es hat mich in dem Moment auch ganz traurig und ergriffen gemacht, muss ich sagen. Ja, dass wir alle nicht, glaube ich zumindest nicht, in den nächsten 10, 20 Jahren erfahren werden, was es da alles draußen noch so gibt. Und ich meine, die Wissenschaftler versuchen es ja mit irgendwelchen riesigen Satellitenschüsseln, die sie in Nevada aufbauen und dann gucken, ja, wir schicken heute mal ein Signal raus, vielleicht antwortet in 15 Jahren jemand. Ja gut, wie weit, also so geduldig bin ich nicht. Ich will eine Antwort in 2 Minuten.
Klar.
Also das ist wie bei WhatsApp. Da kann ich nicht an die Aliens sagen, meldet euch mal und in 10 Jahren, Entschuldigung, du warst die ganze Zeit online. Also wo ist deine Antwort?
Ich sehe das, als zwei blaue Pfeile sind.
So,
hallo, Häkchen.
Das sind zwei blaue Häkchen. Warum hast du nie geantwortet, Alien Master 304?
So.
Und das ist für mich so eine krasse Vorstellung, dass irgendwo da draußen noch andere von diesen kleinen Kugelplaneten wie die Erde sind, auf denen irgendwelche Lebewesen ein Leben führen und eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft haben. Und wie sieht das aus? Und was machen die den ganzen Tag? Und wissen die, dass es uns gibt? Beobachten die uns vielleicht? Sind wir deren Experimente?
Ich kann darüber nicht nachdenken, weil ich finde es gruselig. Irgendwie, ganz gruselig.
Und in den Momenten, wo ich dann im Solarium, wollte ich gerade sagen, im Planetarium, in dem Moment, wo ich unter der Solarium liege und mir eine Dokumentation über die Erde angucke, da bin ich total drin in diesem Thema und denke so,
ich muss mich da auch mehr belesen.
So, das ist ein Meisterwerk alles, das ist unglaublich, es ist ein Wunder.
Mhm.
Und dann, man sieht doch auch immer in so Schulbüchern, Astrologiebüchern und in so Unterrichtsfächern, dass es so Ringe um Planeten gibt.
Mhm.
Und dann denkt man sich, diese Ringe, jeder malt immer Ringe um Planeten, die gibt es ja wirklich. Das sind aber ganz viele kleine so Gesteine und ganz viele kleine Sterne und Sonnen und Systeme und Erdbrösel aus meiner Brille von früher sind es. Und die bilden dann diese Ringe, die gibt es wirklich. Und das finde ich so faszinierend. Und dann bist du 2 Tage wieder in deinem scheiß Leben drin, in deinem Alltag und ärgerst dich wieder darüber, dass der Kaffee runtergefallen ist und das Pulver jetzt auf dem Boden ist und du staubsaugen musst. Wieso kann man sich das
und
nicht
behalten? Und du das liegen lässt, um eine Insta-Story draus zu machen für mehrere Tage.
So. Und wieso kann man sich nicht nicht diese Faszination, die man im Planetarium drin hat, behalten und die durch den Tag dann. Das finde ich ganz schade. Vielleicht muss man sich jeden Morgen und Abend im Internet so eine Dokumentation über unsere Erde und unser Sonnensystem angucken.
Mach das doch mal.
Damit man sich das Faszinosum in den Alltag holt.
Ja,
weißt du, Laura?
Ja, ja. Ich war noch nie im Planetarium, am ganzen Leben noch nicht.
Wirklich nicht?
Wirklich nicht.
Sternwarte würde ich es nennen. Sternwarte, musstet ihr das in der Schule nicht machen?
Offensichtlich nicht. Oder ich war krank.
Ich war sogar in der Astro-AG.
Wow.
Da hatten wir einen Ordner und da haben wir ganz viel über Planeten gelernt.
Wir hatten auch nur 2 Jahre Astronomie, habe ich es abgewählt.
Astronomie hatte die als Schulfach?
Mhm.
Okay, das gab es bei uns nicht. Hattet ihr das in der Schule in Parchim als Schulfach, weil die Lehrer euch zeigen wollten, dass es außerhalb von Parchim noch ein Leben gibt, oder?
Ja.
Und was habt ihr dann da gemacht, wenn ihr euch das
weiß
in den Planetarium
angeguckt habt? Das hat mich überhaupt nicht interessiert.
Wirklich nicht?
Nee.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich hatte auch doofe Lehrer.
Ich glaube, ich weiß, warum dich das nicht interessiert hat. Du hast ja immer nur alles zweidimensional gesehen, nicht dreidimensional. Und da kannst du dir gar nicht vorstellen, dass da draußen noch irgendwas anderes ist.
Aber ich glaube, es lag an der Lehrerin.
Ja? Was
das war nicht die Perserkatze, das war eine andere komische Lehrerin. Mhm. Ich hatte 4 doofe Lehrer. Manchmal wünsche ich mir, dass meine Lehrer den Podcast hören und denken, oh Mann, das wäre nicht
aus der ist noch richtig was geworden.
Ja, wirklich.
Ja.
Ich hatte zum Beispiel eine richtig bescheuerte Deutschlehrerin. Warte, pass auf. Ich kann nicht sagen, wie sie heißt, aber ich kann sagen, wie sie nicht heißt, okay?
Ja, okay.
Sie
super.
Heißt nicht Frau Sauer.
Okay.
Ja. Sie heißt nicht Frau Sauer. Mhm, okay. So viel kann ich halt sagen.
Ja. Mhm. Sondern was Ähnliches.
Ja,
ja.
Nee, das Gegenteil
ja,
davon
okay.
vielleicht. Und sauer mache ich den Geschmack im Mund.
Mhm.
Ein anderer Geschmack. Mhm. Aber mehr sage ich jetzt nicht, okay?
Ja.
Und die hatte ich in Deutsch. Und ich muss ganz kurz sagen, Deutsch, also ich konnte nicht viel auf der Welt. Ich konnte kein Mathe, ich konnte kein Physik. Ich war auch in Sport nicht so gut. Das waren alles echt nicht meine Fächer. Was ich aber wirklich konnte, war Deutsch. Deutsch war mein Lieblingsfach. Ich hatte meine 1 und wenn es schlecht lief, eine 2. Aber nie schlechter. Viele, viele Jahre meines ganzen Lebens. Ich dachte, das kann ich. Hey, Kommasetzung, here I am. Das kann ich alles, verstehst du? Das war mein Steckenpferd. Es war ein Pferd, da war eine Stecknadel dran. So, und ich bin da drauf geritten. So ging es mir. Und dann kam Frau Sauer, die nicht Frau Sauer hieß, sondern das Gegenteil davon. Und plötzlich hatte ich sie in Deutsch. Und ich wurde unfassbar schlecht. Sie hat mir nur noch schlechte Zensuren gegeben. Das Problem war...
Das Problem war sie.
Offensichtlich.
Aber sie war kein Problem.
Sie war eine Herausforderung. Also, kennst du das, wenn du so merkst, dass Lehrer dich scheiße finden? Nein, dich mochten alle, ne? Aber die fand mich richtig kacke. Das weiß ich, das habe ich einfach so krass gemerkt. Und das Ding war, in der Sekundarstufe 2, wie ich es nenne, also 11. und 12. Klasse bei uns, ging es nicht mehr darum, ob ich die Kommasetzung richtig habe oder es wurde kein Diktat geschrieben. Ich konnte nicht zeigen, wie toll ich meine Rechtschreibung beherrsche. Es ging nur um Erörterung und Vorträge. Und das sind immer so Sachen, die sind immer sehr abhängig vom Lehrer, wie er jetzt meine Argumentationskette findet oder so. Das finde ich immer schlecht nachvollziehbar. Und plötzlich habe ich nur noch 3 und 4 bekommen bei dieser Frau. Nur noch. Und die hat mir das Gefühl gegeben, ich bin nichts mehr wert auf der Welt. Und ich weiß noch, ich werde niemals vergessen, ich musste ein Buch lesen von Günther Wallraff, Ganz unten heißt das Buch. Und da hat sich verkleidet als ein Arbeiter von Thyssen. Thyssen haben diese Fahrstühle.
Thyssen Krupp Stahl.
Genau.
Ja.
Und er hat sich verkleidet als ein Türke, als ein türkischer Einwanderer, der hier in Deutschland arbeitet und bei Thyssen. Und hat in diesem Buch festgehalten, wie schlecht da die Arbeitsbedingungen für ihn waren und wie wenig Geld er bekommen hat als türkischer Arbeiter in Deutschland. Und genau, es hat er alles aufgedeckt und ich fand das super interessant, habe das total gerne gelesen, habe mich ins Zeug gelegt. Ich habe ein Tafelbild erstellt für den Vortrag.
Du hast einen Türken eingeladen.
Ich habe einen Türken eingeladen. Mustafas Gemüsedöner war da, hat erzählt, wie schwer das für ihn war. Ich habe ihn einfliegen lassen aus Berlin nach Parchim rein.
Parchim hat ja einen Flughafen.
Ich habe mich richtig doll ins Zeug gelegt und auch in finanzielle Unkosten gestürzt.
Ja.
Und ich glaube, die ganze Klasse hat gemerkt, wow, was für ein Vortrag, ich bin gefesselt. Laura, die mit ihren
richtig
Worten...
Richtig so Bondage-mäßig?
Ja, mit ihren Worten malt sie Bilder. Oh mein Gott, sie sollte einen Podcast machen und nur von Günther Wallraff erzählen die ganze Zeit. Ich glaube, es gab noch keinen Podcast damals, aber sie haben sich das gedacht. Wenn es einen Podcast gäbe, Laura sollte ihn machen. Weil sie mit ihren Worten einfach mich fesselt.
Wie Bob Ross malst du mit deinen Worten.
Genau, so ungefähr war das. Und es hat meine damalige Lehrerin, glaube ich, auch gemerkt. Und das hat sie gestört, weil sie dachte, ich kann ihr jetzt nicht so eine schlechte Note geben, wie ich gerne hätte. Weil es würde jetzt überall auffallen, weil die Klasse feiert this girl.
Ja,
so.
They celebrate her.
Genau.
Yeah.
Die haben mich auch auf den Stuhl gehoben. Die haben sie gefragt, ob ich Autogramm geben würde. Die haben Selfies gemacht mit einer Einwegkamera, weil Handys gab es noch nicht so doll.
Gibt es ja bis heute nicht in Parchim.
Genau, so war das damals. Und dann hat sie, bei uns gab es mal so ein Punktesystem, bei euch ja wahrscheinlich auch. Also 13
Punkte. In Flensburg,
Punkte, 13 Punkte waren eine 1+, 12 eine normale 1
genau.
und 11 eine 1-. Und sie hat mir 10 Punkte gegeben, eine 2+. Mhm. Das war nicht gerechtfertigt. Mhm. Absolut nicht. Sorry, dass ich das sage, aber danach waren andere Leute aus meiner Klasse dran, die, und das sage ich, die haben selber gesagt, Vorträge, kennst du so Leute, die sagen, ich hasse Vorträge, mhm. ich schreibe gerne, ich kann gut rechnen, aber Vorträge ist mir so peinlich, die haben das Maul nicht aufgekriegt vor der Klasse. Ist nicht böse gemeint, aber so war es.
Ist nicht böse gemeint.
Aber dein Vortrag war scheiße. So, die waren halt richtig schlecht und die haben sich nichts dabei gedacht und der war einfach kacke im Gegensatz zu meinem. Und die haben teilweise die gleiche Note wie ich bekommen oder eine bessere. Und da habe ich gedacht,
wow. That cannot be.
Wow, that cannot be. Und diese Frau, die würde ich eigentlich sehr gerne, Frau Sauer, einladen zu unserem Live-Event.
Ja.
Ins Columbia
Theater.
Aber
wir haben keine Plätze mehr, ist ausverkauft.
Haben wir nicht mehr, ist ausverkauft, aber ich würde es gerne. Oder ihr ein Video schicken.
Sollen wir ihr einen Mitschnitt danach schicken?
Würde ich ihr gerne.
Anonym auch.
Ich würde mir wünschen, dass sie es hört oder dass ihre Tochter es hört, weil ihre Tochter war auch an unserer Schule und ich weiß, dass sie mich auch richtig kacke findet. Und ich glaube, die Tochter hat gesagt, Mama, du hast die bald in Deutsch, du musst richtig kacke zu ihr sein. Meine Theorie, gib ihr schlechte Noten. Ich wette, das hat sie gesagt. Und würde ich mir wünschen, dass ich das rumspreche, dass es bei Frau Sauer zu Hause landet und man einfach mal sagen kann, hier, bitteschön, wissen Sie noch, Günter Wallraff davor, haben Sie dem nur 10 Punkte gegeben? Ich glaube schon. Wollen Sie mal gucken, wo Laura Larsson jetzt ist? Ja, auf der Bühne vom Columbia Theater. Herzlichen Glückwunsch.
So,
jetzt ist es raus. Hm.
Kann ich absolut verstehen. So. Teile ich deinen Unmut.
Danke.
Ja, und es wäre ja eigentlich auch schön, wenn Frau Sauer, die nicht Frau Sauer heißt, kommen würde, weil bei unserer Show im Columbia Theater wird es ja quasi eine kleine Reise nach Parchim geben. Mhm. Mit dem Bierbike innerlich eine kleine Reise nach Parchim.
Ja.
Eine Sache wollte ich noch fragen, Laura, vielleicht kannst du mir da helfen.
Hey.
Wir haben in der letzten Folge ja erst wieder darüber geredet, wie abhängig wir von Smartphones und der Technik sind.
Ja.
Und ich will da ja von loskommen. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, kleine Step-by-Step oder wie die Bravo sagen würde, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich fange schon mal damit an, mich nicht von dem Handy wecken zu lassen, damit man nicht jeden Morgen gleich wieder am Handy dranhängt. Und wollte mir einen analogen Wecker kaufen. Habe ich auch gemacht, der mit Batterie betrieben wird, damit man das Handy in einen ganz anderen Raum legen kann.
Toll.
In den Südflügel meiner Wohnung, ne? Damit ich das nicht
sehr groß Loft
an so, damit das Handy nicht neben mir auf dem Nachttisch liegt. So, jetzt habe ich eine Problematik. Man will sich von der Technik losmachen, aber die Technik, also das geht einfach nicht. Die Welt, die analoge Welt macht es einem so schwer, weil ich habe jetzt diesen Wecker, der batteriebetrieben ist. Und das kann man kann den Wecker nicht an ein Ladekabel anschließen oder so. Wenn die Batterie irgendwann ausgeht, stell dir vor, die geht mitten in der Nacht aus.
Verschläfst du.
So, und ich habe meinen Wecker auf 7 Uhr morgens gestellt, weil ich muss einen Zug kriegen.
Huh.
Der Wecker, der klingelt einfach nicht. Der gibt ja kein Warnsignal ab oder sagt, low battery, low battery. Und ich sehe, oh, nur noch 3%, damit ich eine neue Batterie reintun kann. Die geht einfach aus. Ja,
gibt es da keinen Wecker, den man in die Steckdose
Steve Jobs,
kann?
Gibt es dafür eine Lösung? Nein.
Gibt es einen solarbetriebenen Wecker?
Ja, aber nachts ist es dunkel.
Ja, da lädt sich doch dein auf tagsüber.
Aber was ist, wenn die Technik da mal versagt? Weil mein Handy
was
versagt
nie. Was ist, wenn
du
dein Handy in einen anderen Raum legst, aber trotzdem immer noch so einen Backup-Wecker stellst, aber halt in einem anderen Raum?
Das höre ich nicht.
Nee?
Nein.
Ah. Deine Wohnung ist ja sehr groß.
So, wenn es da hinten im Südflügel klingelt, das kriege ich doch bei mir gar nicht mit im Wintergarten.
Also wenn ihr eine Antwort habt, könnt ihr gerne.
Ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ich muss mir, glaube ich, einen zweiten analogen Wecker kaufen und den daneben stellen.
Ach so, ja, das ist doch eine Idee.
Weil wenn der eine ausfällt, habe ich noch ein Backup. Sieht natürlich optisch einfach, also
sehr dumm aus.
Designtechnisch ist es überhaupt nicht zulässig.
Und ein Wecker auf deiner Armbanduhr? Die hält doch ewig die Batterie auf der Armbanduhr.
Laura,
dir kann man es gerade nicht recht machen. Echt.
Nee, Laura, wirklich, ich finde wirklich, es gibt in Deutschland so viele Probleme, die wir nicht lösen können. Die Flüchtlingskrise ist nur eins davon. Das ist hier gerade mal ein politischer Appell an alle Parteien, an die deutsche Regierung, an Trump, einfach an jeden. Verdammte Scheiße, nehmt Laura Larsson auf in die Sondierungsgespräche. Jamaika-Koalition, Laura Larsson, here she comes. Das ist ja die genialste Idee, von der ich je gehört habe. Natürlich, eine Armbanduhr daneben liegen.
Ja.
Wenn ich jetzt noch rausfinde, wie ich da den Wecker stellen kann.
Das geht, du hast die gleiche Casio wie ich, meine klingelt immer um 10.
Toll, Laura.
Ja.
Wirklich. Du hast gerade mein Problem gelöst.
Bitte
schön.
Wow.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Laura und ich für einen Preis nominiert sind.
Stimmt.
Sind wir tatsächlich. Wir freuen uns riesig, der Digital Female Leader Award. Und vor allem, das trifft sich auch so gut, weil der wird im Dezember bei Microsoft verliehen.
Oh, wie aufregend.
So, da schließt sich der Kreis. Die kann ich ja vielleicht fragen, ob sie mir einen Wecker spendieren können.
Ja, mach das
Microsoft
doch.
Microsoft hat doch
bestimmt
sowas.
Falls wir den Preis gewinnen sollten, halten wir dann eigentlich eine Rede?
Oh, das weiß ich gar nicht. Wir sind in der Kategorie Karriere nominiert, wo ich gar nicht weiß, was haben wir denn für eine Karriere?
Weiß ich auch
und
nicht.
Das zweite ist Publikumspreis. Da sind wir von, keine Ahnung, über 200 Auserwählten unter den letzten drei Nominierten jeweils.
Krass. Das ist richtig krass.
Am
1.
Dezember.
Falls wir eine Rede halten sollten, darf ich dann in der Rede sagen, hier Frau Sauer, der ist für Sie.
Natürlich.
Ja?
Aber nicht mich dabei dann angucken.
Nee.
Nee.
Wir halten euch auf jeden Fall
We keep you on the going.
Ja.
Und das Schöne ist, wir müssen uns ja jetzt gar nicht verabschieden und sagen, bis in den nächsten 2 Wochen.
Nein.
Denn es gibt ja jeden Samstag jetzt eine Herrengedeck-Folge.
Herrengedeck der Kurze.
So, das heißt, in einer Woche hören wir uns schon wieder. Ich finde trotzdem diese Tage bis dahin könnt ihr schön nutzen, um uns bei iTunes mal eine Bewertung zu geben und uns zu abonnieren. Das hilft uns wahnsinnig.
So.
Eure Bewertungen sind Gold in unseren Augen, sagt man doch, oder? Ja, sagt
wie
man,
Musik in
so.
Unseren Augen.
So, Musik. Eure iTunes-Bewertungen sind Musik in
wie
unseren
kleine
Augen.
Noten, kleine Notenschlüssel in unseren Augen.
Genau, kleine Notenschlüssel.
Notenschlüssel.
Sind
so, wir trinken noch ein.
Würde ich auch. Oder zwei.
So schickt sich das.
Alles klar. Dann.
Oh, dein Bier hat einen kleinen Schal um.
Das ist stimmt, ja süß. Schmeckt auch Schal. Warte mal, lass mich ganz kurz gucken. Ja, tatsächlich eine kleine Strickmütze und
Schal.
Ist sehr
kalt geworden.
Schmeckt
draußen.
Auch Schal. Ist vorweihnachtlich, ne?
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.